Medienkuh, der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. Mit Kevin Körber und Dominik Hammes.
Ich muss gerade wirklich in meinem Gedächtnis kramen und überlegen, wann saßen wir zuletzt. Ach ja, Comic-Con.
Ja gut, aber in einer Wohnung und nicht auf einer Bühne.
Das stimmt.
Zusammen im gleichen Raum zur Aufzeichnung der Medienkuh. Ihr hört es vielleicht an irgendwelchen Soundunterschieden. Ich kann das selber noch nicht einschätzen. Es sind andere Mikros, es ist ein anderer Raum.
Andere Personen auch.
Ja, wir sind natürlich ein bisschen synchroner. Wir wissen, das führt zu einer leicht anderen Dynamik immer. Und der Körper kann wieder Augenkontakt zu mir aufbauen. Das macht es natürlich auch immer ein bisschen anders, sage ich einfach mal. Mhm. Positiv oder negativ muss jeder für sich entscheiden. Aber das nur als Vorwarnung, falls ihr euch fragt. Irgendwie hat die im Nachgeschmack anders geschmeckt, die Kuh dieses Mal. Daran liegt es. Also wir sind physisch im gleichen Raum. Ja. Der Körper ist zu Besuch bei mir daheim. Wir haben uns in der kleinen Bibliothek eingefunden, weil hier die Akustik am besten war.
Im großen Podcast-Studio Hammes haben wir uns eingefunden. Ja, es ist auch die Leuchtreklame ist sehr gut gelungen draußen. Also muss ich wirklich sagen, alle Logos von allen Podcasts, die sie so machen, draußen nochmal dran.
Das wäre sehr teuer tatsächlich. Also eins ist ja schon teuer, deswegen.
Wäre überhaupt nicht auffällig hier. So eine schöne
LED-Reklame. Aber es würde einfach niemand verstehen. Also es wäre eben random, würde mal einer durch die Innenstadt schlendern, der vielleicht ein oder zwei davon kennt und dann, dann mache ich ein Foto, warum auch immer, muss ein krasser Fan sein. Mhm. Und das war's dann.
Naja, wir arbeiten dran. Also wenn ihr spenden wollt, kommen wir später noch zu. Nein, müsst ihr nicht, lasst es bitte. Sonst kommen wir hier noch in Verlegenheiten. Nein, aber ich freue mich tatsächlich, dass wir wieder mal physisch die Kuh aufzeichnen. Es hat so ein bisschen, also außer, dass die Technik inzwischen etwas professioneller ist als damals, als wir vor 15 Jahren angefangen haben, es hat so ein bisschen Retro-Charme.
Auf jeden Fall. Vor allen Dingen, weil es ja auch kein permanenter Raum ist. Es ist immer noch zusammengetüdelt, obwohl es wirklich viel, viel bessere Technik ist. Aber man hat immer noch so den Eindruck von, ach, jetzt sind wir wieder Hobbykeller-mäßig dabei. Wir hängen wieder den Raum mit Decken ab.
Ja. Also es ist einfach. Ich starte schon mal Ustream, dass wir vorher nochmal live gehen.
Oh Gott. Ustream, iStream, we all stream for ice cream.
Ich glaube, wir haben damals wirklich jede App ausprobiert. Das Tolle ist ja auch, ihr werdet euch wahrscheinlich jetzt da draußen fragen, was haben die denn? Was ist denn hier so besonders? Weil für uns ist die Situation eine besondere. Für euch ist es einfach nur eine Folge wie immer. Das ist das Schöne. Aber vielleicht gibt es hier und da heute eine andere Dynamik. Das will ich nicht ausschließen. Man kann sich bewerfen, man kann sich Blicke zuwerfen, man kann sich anfassen. Alles ist möglich in dieser Folge. 478, ne?
Absolut richtig, ja. 478.
Gut, legen wir los.
Sie haben vorher schon gesagt, heute gibt es nicht viele Themen. Ich kann Ihnen jetzt schon mal sagen, im Filmbereich sieht es nicht viel besser aus. Deswegen entspannen wir uns.
Also 90 Minuten.
Ja, das sowieso. Wir kommen ja immer auf den Punkt. Aber wir können jedes Thema breit ausfächern. Und ich soll nicht noch mehr Strecke machen. Okay, gut.
Doch. Fernsehen. Machen Sie ruhig. Ist es für Sie eigentlich jetzt auch entspannter, dass Sie im Nachgang nichts zusammenschneiden müssen, also von den Spuren her? Wir wissen ja noch nicht, was wir rausschneiden müssen heute. Es ist sehr viel Potenzial vorhanden, aber
es ist natürlich so, dass ich mich nicht sonderlich drum kümmern muss, ob die Spuren synchron sind. Musste ich aber zuletzt sehr wenig. Ich habe, glaube ich, gestern bei einer Aufnahme noch gesagt, ey, es ist so viel angenehmer, dass das Internet jetzt doch meist stabil ist, dass das gar nicht mehr so oft vorkommt. Die Softwarelösungen sind da auch besser. Die einzige Sache, das liegt aber physisch hier dran. Also wenn das jetzt ein permanenter Aufbau wäre, wenn wir oben in meinem absolut chaotischen Büro aufzeichnen würden, dann wäre das auch kein Problem. Ich muss jetzt, wenn ich eine Kapitelmarke setzen will, muss ich mich jetzt zum Rechner runterbeugen gerade. Das nervt ein bisschen. Deswegen der Aufwand später wird ungefähr der gleiche sein tatsächlich.
Na dann.
Er wird sogar ein bisschen höher, weil ich natürlich gucken muss, der Ton ist jetzt anders. Nochmal 5 Minuten investieren, um zu schauen, wie ich das regle. Aber das ist alles einfach mittlerweile.
Sehr gut. Mhm. Ja, inzwischen können wir es einfach nach 15 Jahren.
Inzwischen ist die Technik auf dem Level, wo ich nur noch selten meckern muss. So.
Das freut mich. Ja, es ist nicht sehr viel passiert, aber Herr Hammes, ich kann Ihnen jetzt schon mal und auch euch als kleinen Teaser mitgeben, natürlich werden wir wieder hier Neuigkeiten, wir sind quasi das offizielle Sprachrohr, wir sind die PR-Abteilung von Sport1
inzwischen. Wir wollen euer Sprachrohr sein.
Richtig.
Sport1.
Und natürlich, die Rechnung kommt, Grüße nach Ismaning, wir werden natürlich auch heute wieder News haben, wie geht's weiter mit Sport1, denn es gibt neue Infos, wie es weitergeht.
Davon bin ich jetzt ausgegangen, ist, dass sie nicht nur die Frage in den Raum stellen wollen.
Ja, weil wir so penetrant nachfragen. Glaube ich, ist DWDL aktiv geworden, hat mal Interviews geführt.
Kann natürlich auch sein, dass der Podcast immer ins Türkische übersetzt wird und da dem Geldgeber vorgelegen wird. Sagt, die Leute, sie brennen für das neue Programm.
Da komme ich gleich zu. Ich glaube, wir haben da einen Anteil dran.
Oh, sehr gut.
Dass Sport 1 denkt, sie sind relevant. Also mit dem, was ich gerade mache.
Jetzt schon sehr viel Bock. Nächste Woche haben wir dann eine eigene Sendung.
Auf Sport 1 mit Harald Glöckler.
Ja, aber es passt doch zum restlichen Programm.
Mit Sicherheit. Wir steigen aber erstmal elegant ein, denn ich befinde mich derzeit im Urlaub und deshalb podcasten wir heute, weil ich Urlaub habe. Wir machen ja immer.
Für mich ist es Arbeitszeit. Also
für Sie ist es Arbeitszeit, für mich ist es Freizeit.
Ja.
Und das heißt, zu der jetzt folgenden News kann ich auch, um ehrlich zu sein, überhaupt gar nicht sagen, stimmt sie oder stimmt sie nicht, weil ich habe nichts im Hintergrund mitbekommen und das ist immer ganz gut für mich.
Kein Flurfunk.
Kein Flurfunk, ich kann mich nicht um Kopf und Kragen reden, verwickel mich nicht in irgendwelche Aussagen, die ich dann revidieren muss.
Alle Fehler sind authentisch.
Richtig, ja. Und deshalb hauen wir es einfach raus, denn die Kollegen von DWDL, liebe Grüße, haben übrigens jetzt auch Geburtstag, haben wir eben gelesen.
Alles Gute, wie schön, dass du geboren bist. Ich habe extra die Melodie verkackt, weil ich nicht weiß, ob das geschützt ist und der Text ist auch Quatsch. Happy Birthday.
23 Jahre DWDL. Ja. Unfassbar.
Früher hat man gesagt, bald Mietwagen.
Es gab erst DWDL und dann erstes Fernsehen. Ah nee, wir sind ja schon auch alt. Nee, vergesst alles, was ich gesagt habe. Gefühlt ist das Fernsehen 10 Jahre alt, so ungefähr. Ne? Wir gehen zu Sat.1 und da ist natürlich ein Dauerbrenner, wenn ich Ihnen Sat.1 zuwerfe,
den Sat.1-Ball zu werfen.
Ja, danke. Was kommt Ihnen ins Gedächtnis, wenn Sie Sat.1 hören? Was läuft immer schon in Sat.1 und ist nicht mehr wegzudenken? Das
Frühstücksfernsehen.
Richtig. Ja.
Und gut, dass ich im Fernsehquiz noch einzelne Punkte machen kann. Das ist beruhigend.
Ich wusste, mit dem Frühstücksfernsehen kriege ich
absolut geliebtes Format von mir, das ich nie gucke.
Ja. Und das Frühstücksfernsehen lief ja die ganzen Jahre über traditionell eigentlich immer nur montags bis freitags. Also klassisch werktags, wenn die Leute eben aufstehen, sich fertig machen, zur Arbeit gehen, guckt man halt nochmal eine halbe Stunde rein, was ist so passiert. Und es gab vor einigen Jahren nicht den Versuch, sondern die sehr erfolgreiche Umsetzung, das Frühstücksfernsehen auch am Sonntag zu zeigen. Hm. Ist ja irgendwo auch verständlich. Die Leute haben tendenziell mehr Zeit, vielleicht dann mal reinzugucken und starten ja auch in den Tag. Also auch, es gibt Menschen, die sonntags aufstehen, habe ich mir sagen lassen.
Hä?
Ja, ich weiß auch nicht warum, aber warum dann nicht mit dem Frühstücksfernsehen aufstehen? Gleiches Team, man kennt die Gesichter, alles
muss
bekannt.
Muss man dafür aufstehen, um das zu gucken? Das ist die Frage.
Kommt drauf an, wo der Fernseher steht.
Das ist richtig.
Na gut, inzwischen auch auf dem Tablet-Handy, theoretisch nein. Sie haben recht.
Eben.
So. Das hat auch gut geklappt. Also das Frühstücksfernsehen am Sonntag hat jetzt gerade in den letzten Wochen immer erfolgreichere und steigende Quoten verzeichnet. Mhm. Also ist etabliert am Sonntag.
Ja.
Und jetzt lassen Sie uns mal gucken auf dem Kalender. Wir haben Montag bis Freitag. Wir haben den Sonntag, Herr Hammes. Ich komme direkt wieder in meine Beckmannsche Art. Gibt es eigentlich noch Reinhold Beckmann? Weiß ich nicht. Also,
keine Ahnung.
Also, egal. Also es gibt ihn noch.
Den Menschen hoffen wir natürlich sehr, dass wir uns da jetzt nicht irgendwo reingesetzt haben.
Nee, aber
Sendung weiß ich nicht.
Nee, ich glaube nicht. Egal, liebe Grüße. Also vielleicht hat er auch was Dummes gesagt, man weiß es doch alles nicht. Ich habe das irgendwie Reinhold Beckmann in Erinnerung, dass der auch auf komischen Veranstaltungen rumgeturnt ist.
Ja, jetzt muss ich natürlich die Live-Recherche machen, wenn wir jetzt schon Gerüchte in die Welt setzen, was vielleicht gar nicht passiert ist.
Ihr merkt schon, es ist nichts passiert, wir müssen über Reinhold Beckmann kurz reden, 5 Minuten füllen.
Reinhold Beckmann, also auch schon ewig nicht mehr, also noch nie gegoogelt, glaube ich. Reinhold Beckmann.de gibt es auch noch. Journalist und ja, das wissen wir alles.
Gucken Sie mal unter News, was da als letztes steht über Reinhold Beckmann.
Ja, ich werde doch wieder.
Ja, bevor wir nächste Woche wieder sagen müssen, Entschuldigung, wir wussten nicht, dass Reinhold Beckmann inzwischen.
Was auch immer, willst du nicht irgendwelche Gerüchte starten?
Nein, deshalb brauchen wir die Live-Recherche. Wartet bitte kurz.
Ja,
zur Not spult vor.
Das ist auch eine Sache, die natürlich jetzt, also ich bin einerseits froh, dass ich eine Tastatur in meinem iPhone habe, aber auf der anderen Seite wird das ein bisschen langsamer dadurch alles. Weitere Fragen, was ist aus Reinhold Beckmann geworden? Das ist ja natürlich, so, News. Ich glaube, ich habe mir vertippt, ich habe Reinhold ohne H geschrieben. Schreibt sie nicht mit H.
Ja, dann kann es nicht klappen.
Reinhold Beckmann liest Anna und ihre Brüder. Der bekannte Fernsehmoderator liest.
Soweit nicht verwerflich.
Jetzt Reinhold Beckmann fusioniert. Was macht er noch alles? Lesen, fusionieren, Sternstunde Religion.
Naja, gut.
Klingt jetzt nicht so, als wären da irgendwelche Skandale gerade, aber ich werde die Wikipedia jetzt auch nochmal überfliegen, weil man weiß ja nie, ne? Sowas kann ja ganz schnell auch wieder.
Hier, ich habe es von 2019, stern.de, Kritik wegen rechtsextremem Gast. Beckmann erklärt seinen Auftritt bei umstrittenem Journalisten Matthias Matuschek, war er nämlich. Auf der Geburtstagsfeier und hat, glaube ich, mit der Gitarre.
Ja, erinnere ich mich, genau. Ja,
das war's. Gut.
In der Hierarchie von möglichen Skandalen ist es jetzt nicht das Schlimmste, aber es war schon ein sehr, sehr seltsamer Moment, den man auch nur schwer rechtfertigen kann irgendwie. Aber
fällt bei mir unter die Rubrik minimalst fragwürdig. Also auf jeden Fall.
Nicht maximalst, auf keinen Fall, aber schon, warum spielst du da Gitarre, was
richtig,
ist da los?
Die
Frage muss man stellen dürfen.
Reinhold Beckmann steht natürlich für das journalistische Nachfragen, Herr Hammes, und deshalb beginne ich nochmal.
Dass wir uns wirklich in so eine Recherche begeben, obwohl sie einfach nur ein Stilmittel benutzen. Naja, gut.
Hat er sich verdient. Wir haben ihn hier so oft rezitiert mit diesem Stil.
Und immer, wenn ich es höre, Reinhold Beckmann, mein Hirn ergänzt immer das Mittel zum Fleck. Weil das ja diese Marke war, die irgendwelche Fleckenentfernung gemacht hat. Beckmann.
Gibt es, glaube ich, noch.
Ja, gibt es, glaube ich, auch noch.
Ja. Gut, immerhin können wir die Brücke schlagen. Lange Jahre bei RAN in Sat.1 moderiert.
Ja.
So. Und ich habe jetzt die Frage gestellt, wir waren beim Frühstücksfernsehen montags bis freitags Frühstücksfernsehen. Sonntags erfolgreich Frühstücksfernsehen. Was fehlt noch?
Abendbrotfernsehen am Samstag. Ah, 50-50. Ne? Eine Sache
Fast.
War richtig. Was war richtig?
Ja, der Samstag, Herr Hammes. Denn laut ersten Informationen von DWDL, noch gibt es keine offizielle Bestätigung, noch habe ich es nicht auf den Fluren gehört. Das heißt, ich kann völlig neutral darüber reden. Mhm. Aber es wäre ja sehr naheliegend, dass man jetzt auch noch sagt, wisst ihr was? Macht den Samstag auch noch da.
Rein von Zuschauerperspektive zu 100%. Ich weiß natürlich jetzt gerade nicht, wie da die Besetzung rotiert, weil man wird ja jetzt nicht 6 Tage die Woche immer die gleichen Personen morgens zur Arbeit schicken. Ist denkbar, aber ich denke, dass man zumindest
Das Rotationsprinzip gibt es ja ohnehin schon. Und ich glaube, auch für sonntags gibt es ein anderes Moderationsteam, das da immer mal ein. Ich glaube, das ist aber auch sehr, sehr individuell. Wenn jemand krank ist, Urlaub hat, dann springt da jemand
ein. Mir geht es nur darum, dass da nicht immer die gleichen 2 Leute sitzen. So, wisst ihr was, ihr dürft jetzt samstags auch noch ran. Also, das ist ja super.
Der arme Daniel Boschmann, festgekettet in den Kellern von Matze & Moor in Berlin. Ja,
10 Jahre später, das ist ein Studio, das ist gar nicht meine Wohnung. Also.
Hat man ihm anders untergejubelt im Mietvertrag.
Ja.
Naja.
Gott, stellen Sie sich vor, er würde noch dafür bezahlen, dass er da, Gottes Willen.
Wer weiß.
Deutsche Black Mirror-Episode.
Nein, also auf jeden Fall ist das im Moment ein Gerücht. Ist es noch nicht bestätigt, wäre für mich aber absolut die logische Konsequenz, dass man da nicht dieses eine Loch dann noch klaffen hat. Und ich glaube, ich weiß gar nicht, was läuft sonst samstags morgens in Sat.1? Irgendwelche Wiederholungen wahrscheinlich von Shows? Keine Ahnung. Auf Streife? Was weiß ich?
Nicht die leiseste Ahnung.
Ich auch nicht, und ich arbeite da.
Das ist der Moment, wo ich habe neulich nochmal drüber nachgedacht, weil sich ja mal jemand bei uns beworben hat für ein Praktikum, wo wir gesagt haben, ey, du hast einen tollen Lebenslauf, aber weder haben wir Arbeit für dich, noch können wir dir was beibringen. Und manchmal fehlt uns so eine Produktion, wo 2, 3 Leute einfach haben, hier ist eine Fernsehzeitung und dann direkt man nachschlagen kann. Herr Körber macht es natürlich jetzt virtuell.
Ja, Sie sind natürlich
in den Augen.
Profi und überbrücken. Sie sehen es in meinen Pupillen spiegeln.
Ich kann es lesen. Da, Samstag, morgens.
Ich will das jetzt mal gucken. Aber wir haben es schon so oft gesagt, es gibt keine guten TV-Zeitschriften, ne? Die einfach übersichtlich, wo man draufklickt, direkt beim Sender ist. Es kotzt mich so dermaßen an.
Ich würde mittlerweile auch ein PDF nehmen. Also es ist wirklich so weit gekommen.
Ich bin kurz davor, zum Kiosk zu gehen, das wir unterbrechen und die Uhr zuzukaufen, ganz ehrlich.
Kiosk hier ein bisschen schwierig, aber
danke.
Danke.
Also, im Moment, hey, natürlich, auf Streife, die Spezialisten ab 5.30 Uhr, davor die dreisten drei, die Comedy-WG, noch die Wiederholung von 2001.
Es ist wunderschön, man denkt fast, man ist in den 90ern, wenn man sich das anhört, ne?
Am Wochenende in der Nacht sehr häufig noch, ja das stimmt. Und danach die Spreewaldklinik mit allen Folgen der Woche.
Da werden Essiggurken am Leben erhalten in der Spreewaldklinik.
Lebenserhaltende Maßnahmen, der sich gucken. Also, unseren Segen habt ihr, Berlin, ja, produziert einfach am Samstag ja, das Frühstücksfernsehen. Das sage ich nicht als Repräsentant von ProSieben Sat.1, sondern privat.
Das sagen Sie als jemand, der einen Kalender besitzt und sagt, das ist doch nicht schön,
nee, aber
wenn
nicht,
ein
dass,
Tag nichts ist.
Nicht, dass die Produktionsfirma, die Mats & Moor, sagt, wir haben ja quasi offiziell das Go bekommen in dem Podcast.
Nein, ne? nein. Also von mir ja, von Herrn Körber nein.
Ich darf gar nicht. Ich habe keine Vollmacht.
Sie haben keine Vollmacht, Sie arbeiten aber grob im Dunstkreis. Ich arbeite gar nicht im Dunstkreis, aber ich sage, ja, machen Sie das.
Gut, dann geben wir das doch einfach mal so weiter an Marc Rasmus, Senderchef Sat.1.
Einfach nur, ja, machen Sie das als Audio.
Lieben Gruß.
Ich habe dann auch so eine dumme Handbewegung gemacht, so Faust nach vorne, ja.
Ich schicke sie ihm gleich per WhatsApp rüber. Und das einfach nur eine Meldung, weil es gerade gut passt, weil Sie ja auch da angesprochen haben, es gibt ja ein Ensemble des Frühstücksfernsehens, viele Moderatorinnen und Moderatoren, die sich da immer abwechseln. Und einer von ihnen ist Chris Wackert, der das Frühstücksfernsehen jetzt auch schon seit ein paar Jahren mit moderiert. Und ganz kurios, denn der wird jetzt Moderator zusammen mit seiner Lebensgefährtin Steffi Brunks, die auch, ich glaube, bei RTL tätig ist. Er hostet jetzt zusammen mit seiner Lebensgefährtin Love is Blind bei Netflix.
Okay, also man kann, es gibt ja überhaupt keine, man versucht dann so, die sind ja ein Paar, hat das irgendeine Bewandtnis? Und so, nee, die moderieren das halt.
Ja, aber da kommen, muss ich sagen, warum habe ich es mir rausgesucht, mehrere Dinge zusammen. Erstens, ja, sie sind wirklich ein Paar und moderieren eine Dating-Sendung. Also bei Love is Blind geht es ja darum, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes Blind Date. Das heißt, man trifft sich mit verbundenen Augen, hat nur, was ist erlaubt bei Love is Blind, man weiß es nicht.
Lassen Sie Ihre Fantasie ruhig freien Lauf, aber wir kennen die Regeln
reden.
Jetzt nicht. Reden wird man dürfen, ja.
Gut. Reden, riechen vielleicht.
Ich vermute, die Produktion ist so, naja, Gesetzgebung gilt. Wenn ihr euch Consent gebt, dann dürft ihr auch füßeln, keine Ahnung, oder
im besten Fall, ja.
Oder Nasenkuss geben. Das ist alles in Ordnung, aber bitte bleibt mit den verbundenen Augen oder so.
Ich glaube auch. Ja. Und es gab ja mal so eine ähnliche Sendung für ProSieben, Kiss, Bang, Love. Ja, das war der etwas provokantere Titel.
Ja, ja.
Aber da ging es dann konkret um, ihr tretet auch mit verbundenen Augen euch gegenüber und dann wird direkt geküsst, um zu sehen, ob das funktioniert. Da war aber direkt dieses Commitment auch da, das ist die Show.
Also, ja, ich muss auch sagen, klingt ja eigentlich auch, wenn man sich jetzt in die Rolle versetzt von einer Person, die da teilnimmt, klingt ja schon auf eine gewisse Art und Weise aufregend. Ja, erst dann zu erfahren, wie man da geküsst hat. Also die Reaktion ist natürlich, entweder man ekelt sich direkt, so man, oh Gott, was könnte passieren, wer könnte das sein? Mhm. Und auf der anderen Seite auch so, naja, also die werden ja jetzt schon jemanden halbwegs casten, wo ich dann, also nicht meine Ex oder sowas, wo man dann so, oh Gott, was ist jetzt hier passiert?
Das wäre der, ja,
entweder der
Twist
Worst,
für Spin-off.
Der Worst oder der Best Case, je nachdem. Mhm. Aber ich glaube, das kann auch sich sehr spannend anfühlen tatsächlich.
Ja.
Also da spricht ja, das war so ein Erfahrungsseufzer. Nee,
ich erinnere mich an das Format und ich fand es damals immer schon sehr befremdlich, irgendwie generell Menschen beim Küssen zuzugucken.
Das ist das andere als Zuschauer.
Und ich glaube, als Zuschauer ist es nochmal eine Nummer schlimmer, weil die beiden, die da stehen, die sehen es ja nicht, aber man selbst sieht den Cringe einfach in der Situation und denkt sich nur so, nee, ich will nicht, aber irgendwie will ich doch so ein bisschen hingucken, oh nee, Zunge, nein, lass es.
Das ist also eine Mischung aus natürlicher Fremdscham, die man natürlich empfindet und auch, also sind wir mal ehrlich zueinander.
Okay.
Ja, also jetzt mal ganz allgemein gesprochen.
Ja.
Wir haben ja alle schon mal andere Leute beim Küssen gesehen, meistens guckt man dann natürlich weg. Ja, weil sich einfach gehört, das ist ja ein privater Moment, auch wenn er in der Öffentlichkeit stattfindet. Und man hat das vielleicht auch mal bei so jüngeren Leuten, so ab 18 bis 25 gesehen, dass die halt sehr überrumpelt waren von der eigenen Leidenschaft und dann guckt man auch weg, aber man sieht es halt ab und zu und ganz ehrlich, die wenigsten Leute küssen für Außenstehende attraktiv. Also es ist ja meistens eher so, oh, tut euch nicht weh oder sonst was. Und ästhetisch nach außen hin küssen, das ist ja fast schon eine Kunst. Und das wird hier vermutlich auch manchmal so gewesen, dass man denkt, das ist ja eklig.
Die Zunge ist falsch abgebogen. Ja, das
ist das Nasenloch, was tust du? Ja.
Auch das. Und das Schlimme war noch, also dann kommen wir gleich wieder auf die Meldung nochmal zurück, dass ich damals dieses Format auch bei einer Premiere in Berlin auf der Kinoleinwand gesehen habe. Und das macht es nicht besser mit 200 Leuten und in XXL. Das
8K, ist, überlebensgroße Poren.
Ja. Das ist, glaube ich, so hängen geblieben. Also Love is Blind Germany, es gibt ja internationale Versionen davon, funktioniert eben jetzt ohne das Küssen zunächst. Ja. Vielleicht ist das auch erlaubt, wenn man will. Das überlassen wir wahrscheinlich den Protagonistinnen und Protagonisten. Aber das Besondere daran ist, wie gesagt, dass es Chris Wackert moderiert mit seiner Lebensgefährtin und dass dieses Format für Netflix produziert wird von der Red Seven, also der Produktionsfirma von ProSiebenSat.1. Das ist irgendwie alles so sehr verschachtelt und deshalb ist mir die Meldung aufgefallen. Und es ist, glaube ich, auch sehr ungewöhnlich, dass, ich überlege gerade, bevor ich jetzt was Falsches sage, dass so klassische TV-Hosts auf Streaming-Diensten moderieren, obwohl, nee, Steven Gätchen moderiert gerade auch diese neue Prime Video.
Ich fürchte aber, und das meine ich als Kompliment, dass Steven Gätchen so der Joker ist für all diese Sachen, wenn man sagen will, das macht man ja normalerweise nicht oder das passiert seltener. Steven Gätchen ist überall und macht alles. Also
sogar hier sitzt du heute, aber wir lassen ihn nicht an.
Ja, also der hat eben gesagt, ne, Fernsehzeitschrift habe ich leider nicht da. Er wollte helfen, aber war einfach keine parat.
Schade. Das stimmt. Steven Gätchen moderiert ja auch diese ganzen Influencer-Events für Join und auf Twitch für Montana Black und was weiß ich. Da ist der ja auch in dieser Bubble aktiv.
Er ist der Souverän. So.
Ja, oh, sehr schön. Das steht morgen auf seiner Website, glaube ich.
Ich hoffe. Ich hoffe, mit
hiermit Zitat. Freigegeben.
Ja, bitte, bitte.
Hiermit freigegeben.
Ist ja auch Werbung für uns.
Definitiv. So, wann kommt jetzt hier die neue Staffel Love is Blind? Das sagen wir auch noch ganz schnell. Direkt ins neue Jahr reinstarten mit Blinder Liebe am 3. Januar. Geht's los bei Netflix.
Das ist ja jetzt schon die Werbung. Direkt mit Blinder Liebe in den Januar starten.
Wir hauen heute sehr viel Zitierfähiges raus, was Produktionsfirmen, Sender, Plattformen, Menschen direkt so übernehmen dürfen.
Ja. Auch im Alltag, ja.
Kleine Quizfrage. Love is Blind ist ja eine US-Produktion im Ursprung. Ist eine Adaption, die inzwischen in Brasilien, Japan, Schweden, Mexiko, Großbritannien und Deutschland zu sehen ist. Wie lange gibt es die schon? Da sind wir wieder bei dem Ding, wir machen den Käse ja schon 15 Jahre.
Ja, und es ist 2024, das darf man auch nicht vergessen. Da ist viel Potenzial.
Eigentlich schon 25 gedanklich.
Ja, auch das. Aber das aktuelle Jahr zählt man nur noch nicht mit. Ich hätte jetzt gesagt, es sind auch schon fast 10 Jahre dann in den USA. Noch nicht.
Nein, 4.
Ja, okay.
4 Jahre.
Also ist in der Pandemie gestartet.
Na klar, wo es am unkritischsten ist, Menschen zusammenzuführen. Ja.
Hier, die fremde Person, die Maske auf den Augen trägt, einfach mal küssen. Was?
Nee, da ging es ja nicht ums Küssen.
Ach so,
ja. Ja, ist ja nur ein Austausch.
Von Bazillen und Viren, ja.
Heute ist übrigens Tag der Aufzeichnung. Bringen wir noch unter, 20. November 2024.
Macht alles keinen Sinn.
Das führt uns direkt zu Sport 1.
Das Datum natürlich.
Ja, natürlich, klar. Nein, also wir haben diese ganze Sport 1-Geschichte jetzt über mehrere Folgen begleitet. Wir werden sie hier nicht nochmal aufdröseln, was da jetzt alles passiert ist und nicht passiert ist und Komisches passiert ist. Aber auf jeden Fall wird irgendwie nicht kommuniziert. Und offensichtlich haben wir natürlich nicht, aber ich sag's trotzdem, weil sich's geil anhört, haben wir die Lawine ins Rollen gebracht, dass DWDL jetzt auch gesagt hat, die ganze Branche, Klammer auf, die Kuh,
köchelt,
fragt sich doch, was passiert bei Sport 1, Atschun Media, Fragezeichen. Das ist nämlich der neue Investor mit 50%. Und Thomas Lückerath hat ein Interview geführt mit der CEO von Atschun Media, die auch, ich glaube, in Istanbul sitzt. Ebru Atasaf Taranci. Ich hoffe, das habe ich richtig ausgesprochen. Und hat eben genau die Fragen gestellt, die wir uns hier seit Wochen auch stellen. Was soll das? Also,
ich wollte schon sagen, wir haben die Fragen ja schon mal weitergereicht, aber sie sind sehr simpel. Also.
Sie liegen auf der Hand, ja. Also, was hat es überhaupt noch mit dem Namen Sport 1 auf sich? Warum startet ihr das alles so Stück für Stück? Warum gibt es keinen kompletten Relaunch? Warum werden Leute bei euch entlassen? Wo wollt ihr überhaupt hin?
Ja.
Und da gab es jetzt Antworten drauf und kurz zusammengefasst, sagt man sich, und da merkt man schon, das ist irgendwie eine andere Herangehensweise, hey, wir machen das nicht zum ersten Mal. Wir haben auch in der Türkei Sender übernommen, die vorher eine ganz andere Ausrichtung hatten und haben dort andere Programmfarben einfach reingebracht, von heute auf morgen. Und wir wissen auch, und das ist natürlich das Risiko dabei, dass die Leute jetzt nicht unbedingt bei einem Sportsender zum Beispiel eine Lifestyle-Show mit Harald Glöckler erwarten. Ja?
Also das ist ja schon mal beruhigend zu wissen, dass es nicht so, ja, ist egal, ist doch ein Sender, sondern nee, ja, nee. Wir wissen schon, das Publikum wird da ein bisschen seltsam drauf reagieren.
Genau, zumindest hat man sich gesagt, wir haben damit gerechnet, dass das am Anfang niemand findet. Und deshalb hauen wir das auch jeden Tag raus, penetrant mit so und so viel Wiederholungen, damit Leute darüber stolpern und das dann für sich entdecken. Aber unterm Strich, sie wollen Sport 1 zu einer Kombination machen aus Sport und Entertainment. Also das soll ganz klar die Ausrichtung sein. Und das schließt nicht aus, dass man sich nicht mehr um diverse Sportrechte vielleicht auch bemüht oder dass man diese Sportsendungen wie Doppelpass, die etabliert sind, wegstreichen will. Die sollen bleiben. Also aber es soll eben kein monothematischer Sender mehr sein, sondern eine Entertainment-Marke.
Also sieht man mal jetzt von Informationen ab, klingt das ja sehr nach Vollprogramm. Also
absolut.
Unterscheidet sich jetzt nicht im Ansatz, klar, Quote, Qualität, über sowas kann man immer diskutieren, aber im Ansatz von einem Sat.1 oder RTL, als die auch Fußballrechte hatten oder sonstige Sachen, wo man ja dort zum Teil in einer Woche relativ viele Stunden in Sport investiert hat, gerade wenn man mal große Sportrechte hatte und ansonsten Serien, Shows, was auch immer gezeigt hat. Klar, Nachrichten werden natürlich jetzt nicht erwähnt, weil ich glaube, das wäre, wissen wir alle, Nachrichten sind eine riesige Investition und wahrscheinlich meistens mit einer sehr niedrigen Quote. Wenn man seine Arbeit da gut macht, heißt das nicht, dass man eine gute Quote bekommt. Und deswegen haben sie das wahrscheinlich auch zu Recht überhaupt nicht auf dem Schirm. Aber rein in Form, also Entertainment und Sport zusammen passt ja auch. Nur, dass das jetzt erst in dem Interview passiert ist, dass den Leuten auch mal als Satz kommuniziert wird, ist schon ein bisschen schade.
Da frage ich mich eben auch, sind die da wirklich einfach mit so einem Muster, was in anderen Ländern schon funktioniert hat, rangegangen und dachten sich, wir machen das jetzt einfach mal, weil, das sagt sie auch in dem Interview, warum sollen wir Zeit verlieren? Also warum sollen wir jetzt warten und sagen, wir machen ab 01.01.2025 den Startschuss für? Und wir haben uns ja auch gefragt und das Interview hat zumindest ein paar Antworten auf diese Fragen gegeben. Zum Beispiel diese Action-Reality-Sportshow Exatlon. Warum? Also die läuft ja täglich, ich glaube 3 Monate lang waren es. Man hat sich ja gefragt, wie kann sich denn Sport 1 das leisten, das zu produzieren, dieses Exatlon? Also gibt es da eine bestehende Produktion, weil es war ja auch keine Auftragsproduktion. Und da hat sie zumindest aufgeklärt, man hat ein sogenanntes Production Hub in der Dominikanischen Republik, wo man sich, also wo einfach das komplette Setting da ist und wo in der einen Ecke quasi für das eine Land produziert wird und dann in der anderen Ecke für das andere Land. Genauso wie Survivor, was ja jetzt schon angekündigt ist, das wird da auch entstehen. Also man hat das schon sehr gut durchdacht in die eigene Strategie von Acun Media, was sie in der Türkei machen, und hat das eben dann einfach bei Sport 1 adaptiert und gesagt, ja, wir können es jetzt machen, also machen wir es doch jetzt einfach. Wir wollen da gar kein Startdatum setzen, wir sind ab dem 1.1. da und heißen vielleicht sogar anders, sondern wir nutzen, und das hat sie auch gesagt, diese in Deutschland ja sehr, sehr bekannte Marke Sport 1, darf man ja nie vernachlässigen, und bauen das erstmal darauf auf. Soweit vernünftig. Dann kam aber natürlich auch die Frage, aber wie lange bleibt denn der Name?
Ja, zu Recht.
Völlig zu Recht. Und ich sag mal, da hat man sich noch nicht so eindeutig geäußert, weil es heißt, naja, erstmal bleibt er. Schauen wir mal. Ne?
Also wahrscheinlich hat man noch keinen guten neuen Namen gefunden.
Nee, und ich glaube tatsächlich, man geht da jetzt einfach erstmal so ran, dass man die Programmflächen, die vielleicht ohnehin schwer zu besetzen waren, weil man einfach zu wenig Sportrechte hatte, um da ständig frisches Programm aufzubauen, damit besetzt, dass man eben diese Produktion einführt und überhaupt erstmal so ein Hauch von Entertainment da reinbringt. Und dann kann man ja immer noch sehen, ob man das Ding irgendwann umbenennt. Aber ich sag's, wie es ist. Vielleicht haben die ja, also mit Sicherheit haben die ja jetzt auch nicht die Absicht zu sagen, wir bauen da jetzt einen Sender auf oder wollen da so weit mitmischen, dass der völlig irrelevant wird. Das wäre ja Quatsch, ne, wenn man da 50% irgendwie beteiligt ist. Aber irgendwie klingt es trotzdem alles so nach, naja, wir nutzen jetzt diese Marke, die bekannt ist und wollen auch nicht so viel Geld da rein investieren, weil wir bestehende Strukturen nutzen, natürlich auch Adaption von anderen Produktionsfirmen, aber auf der anderen Seite halt auch viele Leute entlassen müssen, die halt in Ismaning sitzen und die nicht für Show eingekauft sind oder das vielleicht auch gar nicht gelernt haben als Producer oder Redakteur oder sonst was, die nämlich für Sport da saßen. Also es riecht so ein bisschen, und ich will niemandem was unterstellen, nach Wir schleichen uns da mal von hinten rein und versuchen das alles sehr kostengünstig deckend zu machen und entkernen diesen Sender und irgendwann übernehmen wir auch noch die restlichen 50%, benennen den um und dann wird es für uns so eine Cash-Cow. Wir verkaufen halt Werbung und produzieren günstig und also, klingt so. Ich hoffe, es ist nicht so.
Ich meine, es kann ja eine Cash-Cow werden, ohne extrem günstig zu produzieren. Also wir schließen ja nie aus, dass irgendwas sehr erfolgreich wird einfach. Mhm. Aber natürlich sind die Bedenken erstmal bei uns ja häufig, bei den Mitarbeitern, wie Sie gesagt haben, wenn der Sender jetzt auch erfolgreich, auch vielleicht wirtschaftlich total stabil umgebaut wird zu einem Vollprogramm und Sport nur noch eine kleinere Summe einnimmt, dass dann natürlich nicht x Sportredakteure gebraucht werden, sondern nur noch x minus 10. Also ne, die Zahlen sind ja schwer vorherzusehen. Und dann müssten die natürlich wieder woanders unterkommen. Und das ist leider in dem Fall wieder so eine Sache, die wirtschaftliche Realität dann natürlich am Ende des Tages. Aber was ich auch sagen muss, es klingt ja nicht so, als wollten sie sich komplett vom Sport verabschieden, was sie ja auch hätten tun können.
Definitiv, aber sie wissen natürlich auch, wenn sie jetzt sowas wie Doppelpass rausschmeißen, hat der Sender gar keine Relevanz mehr.
Nee, ich glaube auch, das ist das alle, also wenn es irgendwann geplant ist oder man irgendwann auf die Idee kommt, vielleicht sollten wir es tun, das ist das Letzte, was passieren wird.
Ja.
Weil das ist ja eine Sendung, wo ich weiß, was es ist, grob, als jemand, der überhaupt nichts damit am Hut hat. Und gut, B,
dass sie es grob nochmal hinterher geschoben
haben. Ja. Und B, wissen Sie und ich auch, dass es auch eine Sendung, die ein anderer Sender nehmen würde. Und wenn es nur für den Namen ist. Das würde eine andere Sendung sehr gerne übernehmen. Da haben wir schon kleinere Sendungen, die unbekannter sind, gesehen, die von einem Sender zum anderen gewandert sind, weil es eine eigene Marke ist.
Ja.
Und da mache ich mir dann, also da ist dann eher die Frage, wie man das übernimmt, ne? Wie verträglich ist das dann auch fürs Publikum? Und da kann man immer nur sagen, am besten fast 1:1 die Leute auch rüberziehen, bla bla bla. Aber für mich klingt es jetzt zum ersten Mal so, weil jemand auch mal was gesagt hat von deren Seite. Als hätte man es hier mit Menschen zu tun, die auch irgendwie groben Plan haben und nicht nur, ja, nudelt halt irgendwas raus auf den Sender, wie sie es vorher eben angeführt hat. Und ich verstehe natürlich die Argumentation zu sagen, warum sollen wir jetzt, wie man es vielleicht in den 90ern gemacht hätte, großes Rebranding ab dem neuen Jahr, dann gibt es das und das, so eine große Werbekampagne mit Trailern, die dann über Wochen laufen, die sieht ja heute auch keiner mehr, muss man auch dazu sagen.
Ja.
Aber man kann ja auch sagen, wir machen es ab sofort und wir produzieren einen kleinen Informationstrailer. Es wird sich ein bisschen die Programmfarbe ändern. Freuen Sie sich doch mit uns drauf. Wir fangen jetzt schon damit an. Einfach nur, damit wir einen Anhaltspunkt gehabt hätten. Aber natürlich hätten Sie dann die Gratiswerbung in der Medienkur nicht bekommen.
Das sowieso. Das ist ganz klar. Aber ich frage mich, und das ist auch eine Frage, die ich jetzt und die wahrscheinlich noch keiner beantworten kann, kann man einfach so ein Modell, was in einem anderen TV-Markt vielleicht erfolgreich funktioniert hat, so einfach auf den deutschen Markt überstülpen, dass man sagt, klappt? Und ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen, weil auf der einen Seite sage ich mir ein durchaus ambitioniertes Vorhaben, was sie da sich irgendwie auf die Fahnen geschrieben haben.
Ja.
Und dann auch angesprochen auf, naja, aber dieses MyStyle Rocks mit Gülcan und Harald Glöckler hat halt 0,0% Marktanteil generiert. Wie geht man damit um? Und dann sagen sie auch, naja, wir sehen ja, dass das aber zumindest in Social Media gerade gut funktioniert. Und das stimmt tatsächlich.
Ja, dann.
Dieser Clip mit Harald Glöckler, der fand auch bei Raab in der Sendung statt, da wurde es ausführlich besprochen. Ich sehe den regelmäßig in irgendwelchen Reels oder auf TikTok. Das heißt natürlich noch nicht, dass die Leute den Sender einschalten, aber sie sagen auch völlig zu Recht, es ist ja heute schon überhaupt eine Kunst, diese Aufmerksamkeit zu generieren.
Ja.
Und da hatten wir ja letzte Woche auch gesagt, vielleicht hat man da auch Harald Glöckler gesagt, hau mal extra noch die 150% drauf und sei mal ein bisschen fies und hau mal die Bohlensprüche da um die Ohren, weil nur so kriegen wir überhaupt eine Reichweite.
Wenn man das dann selber Social Media mäßig auch betreut, also jemand engagiert, der ein Gespür dafür hat, ja, dann kann man hier auf jeden Fall Aufmerksamkeit schaffen. Inwiefern das sich dann in Quote niederschlägt, ist ja nicht zweitrangig, aber
ja.
Im ersten Zug geht es ja darum zu sagen, hey, hey, auf Sport 1 läuft jetzt auch sowas, dass das in den Köpfen drin ist.
Genau.
Denn damit, wenn man das nicht hinbekommt, dann kann ja niemand einschalten.
Also von daher ist das für mich alles wirklich ein sehr spannender Versuch, der da gerade stattfindet. Und deshalb reden wir auch jede Woche drüber. Was mich wirklich persönlich interessiert, ob das gelingt. Mhm. Und ich finde es sehr, sehr spannend und bin noch zwiespältig. Bin auch so hin und her gerissen, was das Ganze angeht.
Zu Recht, aber das werden wir auch erst final in Anführungsstrichen, weil jeder Sender macht ja jeden Tag neue Dinge, aber beurteilen können, wenn so ein bisschen Wasser den Rhein, die Donau, die Spree runter ist und natürlich insbesondere die Saar. ich muss einfach ein paar Flüsse nennen. Meine Kundenlehrerin wäre stolz. Vielleicht. Aber mal gucken, was da kommt. Ich bin ja schon froh, dass, also erstmal danke an Herrn Lückerath natürlich fürs Nachfragen, ne? War ja quasi eine Auftragsarbeit für uns.
Natürlich. Und wir sind uns auch einig, sie meint natürlich mit, naja, das wird in Social Media besprochen, meint sie die Kuh natürlich.
Herr Körper hat gesagt, der Glöckner hat ganz schön vom Leder gezogen.
Ja, klar. Wir sind jetzt zum 5. Mal in Folge in der Kuh. Das ist natürlich schon eine ordentliche Pressemappe, die da zusammenkommt.
Das ist das Ding. Ich weiß ja nicht, es gibt ja Clippings in Presseräumen, wo man sich traditionell ja wirklich aus Zeitungen was ausgeschnitten hat, wo man vorkam. Und ich weiß nicht, ob das bei Podcasts auch gemacht wird, dass dann einfach so, hier sind 60-Sekunden-Clip, ist schwer zu machen. Man kann es wirklich selber nochmal aufschreiben natürlich.
Ja, das kommt wahrscheinlich auch so ein bisschen drauf an. Also wir haben zum Beispiel auch einen Dienstleister, die Presseclippings für uns machen und halt jeden Tag einen Pressespiegel ausliefern. Aber da sind zum Beispiel Blogs oder Podcasts gar nicht drin oder YouTube-Videos oder
aber sowas. Aber DWDL wäre drin.
Ja, ja.
Ne? Also Fachbranche, auch wenn es digital
klar,
ist.
Klar.
Aber tatsächlich jetzt, wo automatisierte Transkriptionen immer verbreiteter werden, wird das irgendwann kommen. Also wenn so die Top 5 der deutschen oder internationalen, was auch immer, Podcasts, die so viele Zuhörer haben, millionenfach, dann lohnt sich halt eine Transkription plus Timecode. Also das wird uns also nicht passieren.
Stimmt. Trotzdem liebe Grüße nach Istanbul.
Auf jeden Fall. wir sehen uns. Keine Ahnung.
Vielleicht. Mal gucken. So, und eine letzte Meldung und dann sind wir mit dem Fernsehen auch schon durch.
Krass.
Ja, ja. Ich sage ja, es ist nicht sehr viel passiert, aber deshalb umso schöner, dass wir es hier in einer anderen Atmosphäre heute zusammen durchgehen.
Das ist richtig. Also wir lassen uns schon sehr viel Zeit.
Das ist das Witzige. Ich habe heute zum ersten Mal auch gar kein Zeitgefühl, weil meine Aufzeichnung nicht mitläuft.
39 Minuten.
Ja, gut, das ist ja schon.
Das ist ja eben.
Ja, das ist ja schon viel. Viel mehr, als ich schon dachte.
Eben.
Ja. Es gibt nämlich einen Streamingdienst, der in einem anderen Streamingdienst inkludiert war, der jetzt eingestellt wird. Und zwar ist es Freevee von Amazon. Ja, und selbst das Ding gab es ja schon. In den USA, witzigerweise aber auch nie international. Es gab also nur so vereinzelte Märkte, wo das als Marke etabliert wurde. Und in Deutschland seit August immerhin auch schon 2022.
Kein Schwein interessiert.
Nee, und ich habe es auch nie verstanden, um ehrlich zu sein. Ich habe nie verstanden, weil Freevee ja quasi das kostenlose Angebot von Prime Video mit Werbung war. Dann gab es aber auch, wenn ich meine Prime Video App geöffnet habe auf dem Smart TV, trotzdem noch den Reiter kostenlos für dich oder wie auch immer das Ding hieß, wo dann auch im Prime-Abo das Ding mit drin war. Also, ich habe es nie kapiert.
Nee, das kann sich einem Zuschauer auch überhaupt nicht erschließen. Ich kann es mir auch nur so erklären, dass das Haus Amazon zu groß ist und da verschiedene Abteilungen schlecht kommunizieren und dann irgendwann habe ich mir gesagt, naja, wir haben hier zwei Produkte, die fast identisch sind mit anderen Namen und das eine kennt keiner, wird nicht benutzt. Natürlich stellen wir das irgendwann ein. Das ergibt ja gar keinen Sinn. Die Leute sind ja schon verwirrt davon, dass man in Prime Zusatzkanäle kaufen kann. Das verwirrt Leute ja schon und das ist tatsächlich eine smarte Idee, finde ich persönlich. Also rein finanziell ist das für die eine smarte Idee und vom Angebot her auch für die Zuschauer, wenn ich daran denke, dass Apple hat eine Infrastruktur, die sehr beliebt ist und Amazon will natürlich auch so auftreten, dass sie haben das Haus voll mit den Geräten von uns und wir sind der einzige Streaming-Anbieter, den sie haben, wenn sie können noch Zusatzkanäle kaufen. Das ist natürlich das nicht erfüllbare, aber erklärte Ziel. Aber Freevee war immer so, hätte man nie in Prime Werbung integriert, dann gäbe es einen Grund für Freevee.
Mhm.
Dann hätte man aber Freevee immer noch als Namen mehr unter die Leute bringen müssen. Hat nicht funktioniert. Also das lief zweigleisig die ganze Zeit und natürlich kicken sie das jetzt. Also das
ja, und trotzdem gab es ja auch für Freevee Eigenproduktion, also auch in Deutschland, die ja auch schon angekündigt waren. Also ich glaube, das war ja aus den USA eine sehr schnelle Entscheidung jetzt, die auch hier einige wahrscheinlich so ein bisschen überrumpelt hat.
Das kann sehr, sehr schnell gehen, wenn man am Ende von sowas sitzt in so einer Kette, dann ist auf einmal von heute auf morgen alles anders.
Und auf mich macht es so ein bisschen den Eindruck, dass man das ist in den USA gestartet Anfang 2019, also ja schon 5 Jahre, fast 6 Jahre am Markt gewesen. Als ob das so die Idee war, als man auch in den Streaminghäusern gemerkt hat, wir werden nicht umherkommen, ein Angebot mit Werbung anzubieten. Ja. Weil nur über Abos wird sich das nicht auf Dauer tragen. Mhm. Und wahrscheinlich dachten sie dann, es wäre ganz clever, das Ding nicht als Prime Video zu vermarkten, sondern eine eigene Marke draus zu machen.
Um nicht so die schlechte Presse zu kassieren. Für auf Prime genau. Bezahle ich für jetzt auch noch mit Werbung, was soll der Mist?
Genau, ja. Richtig. Und dann hat man aber jetzt gesehen, dass das Angebot jetzt doch so gut angenommen wird und akzeptabel ist und akzeptiert ist bei Netflix und Co.
Das ist eher der Punkt, dass die Konkurrenz halt auch in den sauren Apfel gebissen hat, ohne sich die Marke zu verwässern. Das ist ja das Gegenargument, dass man sagt, wie viele Plattformen, mit wie vielen Namen wollen wir noch stattfinden?
Genau.
Und Netflix gesagt hat, hier ist eins mit Werbung. Disney hat gesagt, wir wollen einfach mehr Geld. Und dann kann man als Amazon natürlich als Letzter quasi zu sagen, ja, dann ist jetzt ja
auch. Dann machen wir das ja jetzt auch.
Das ist ja kein Problem.
Und vor allem, weil dieser Name Freevee, das hat ja niemand mit Amazon in Verbindung gebracht.
Nein, also da hätte man ja wenigstens irgendwie im Claim oder sowas sagen müssen, Amazon präsentiert, Amazon Freevee oder Prime Lite heißt jetzt, obwohl es nie ein Prime Lite gab, einfach Prime Lite heißt jetzt Freevee, einfach so tun.
Mit als, weniger Kalorien.
Ja, ne? Ja. Weniger Geld.
0 Kalorien. Ja, also nee. Kann weg, hat mich sowieso immer irritiert. Ich habe es auch nie aktiv genutzt. Ich habe immer nur über diesen Reiter für dich kostenlos alles also geguckt, keine Ahnung.
Die ganze Prime-App, also es ist ja wirklich in der Reihenfolge der schlimmsten Streaming-Apps ist Prime nicht die schlimmste, das ist immer noch wow. Von der Benutzerführung her und Präsentation, dass man gar keine Lust hat, da was zu gucken, egal wie gut der Inhalt ist. Und dann kommt Prime, wo Sendungen versteckt sind, wo man suchen muss, wo nichts beworben wird, gefühlt außer Rings of Power. Das wird natürlich ständig beworben, weil es das teuerste ist, was je produziert worden ist anscheinend. Also das meine ich ja auch übrigens nicht böse. Ich sage das hier nochmal nur für die 0,1 Amazon-Mitarbeiter, die vielleicht was zu sagen haben und das mitkriegen könnten. Ihr wisst schon, dass die App Schrott ist. Also in der Benutzerführung wirklich in den Spät-90ern hängen geblieben. Und da muss man mal wieder ran. Aber Freevee ist weg, Punkt.
Ich lese jetzt gerade auch, was das Ganze nochmal irgendwie untermauert, dass das einfach nur ein Testmarkt auch war, der sehr ausgewählt war. Gab es nur in den USA, Großbritannien, Deutschland und Österreich.
Also. Schon, also einerseits relativ homogen, weil sehr westlich, aber auch sehr starke und große Märkte.
Aber auch Märkte, wo man wusste, da will man rein mit dem Angebot Werbung.
Ja, auf jeden Fall. Ja.
Gut, also tschüss Freevee, ciao. Wir sind jetzt sogar schon an dem Punkt angelangt, wo wir nicht nur Sender überleben, sondern auch Streaming-Plattformen. Das ist toll.
Hallo, wir haben noch schon, also.
Wie viele Streaming-Plattformen haben wir denn überlebt in den 15 Jahren?
Watch Ever. Wer sich noch erinnert an das grüne Netflix aus Deutschland?
Ich weiß ich nicht mehr.
Watch Ever war, glaube ich, der erste Streaming-Anbieter, der in Deutschland so ein bisschen Fuß gefasst hat. Das war bevor Netflix gestartet ist.
Stimmt, Sie haben recht.
Ja, ja. Das hatten auch fast jeder, der irgendwie Digital Native ist, hat das auch gehabt. Also wir hatten das auch, haben ein paar Sachen da geguckt. Aber sobald Netflix gestartet ist, war es so, ach so, ich muss noch deabonnieren, habe ich fast vergessen. Also, dass Netflix das nicht in einem angeboten hat, dass man wie beim Handyanbieter einfach wechselt, das war wirklich alles.
Dann, gut, Maxdome ist quasi dann zu Join umgewandelt worden. Sevenload. Obwohl das ja eher so eine YouTube
ja, also User-Generated die meisten Sachen war. Existieren ja auch in irgendeiner Form noch. Ich meine, sowas wie MySpaß gibt es ja immer noch und ist ja auch kein wirklicher Vollanbieter.
Das hat einen ganz anderen Zweck.
Ja, genau.
Ja. Stimmt, und was gab es noch? JustinTV ist jetzt Twitch.
Ja, okay. Aber
also es wurde nur umgewandelt.
Ja. Das ist es eben. Also die wenigsten geben wirklich auf, aber ich glaube, der Einzige, der wirklich aufgegeben hat, den ich kenne, ist Watch Ever, denn Freevee war ja nur ein Zusatzangebot von einer riesigen Firma. Also
und wer richtig Pech hat, der hat noch einen Fernseher, wo das eine eigene Taste belegt. Das ist natürlich dann immer der Riesenabfall.
Gab's wirklich, ne?
Ja, ja, klar. Ich habe zum Beispiel auf meinem Fernseher auch eine Taste, wo ich nie weiß, was es ist. Deshalb fällt mir der Name jetzt auch nicht mehr ein. Also ich habe eine Netflix-Taste. Ich glaube, ich habe auch eine Prime-Video-Taste. Und das dritte ist, irgendwie gibt es auch noch. Ich weiß es nicht mehr. Ich muss es kurz recherchieren. Noch mal
mein Tipp für alle Fernsehhersteller, die vielleicht programmierbar machen für den Endkunden.
Nee, das wäre ja...
Das wäre ja durchdacht und sinnvoll.
Das wäre ja Quatsch. Nee, Pluto TV war es nicht. Das gibt es ja auch noch.
Stimmt. Es war aber jetzt auch nicht irgendwie der Streaming-Dienst von Twitter oder so.
Pluto TV?
Periscope.
Periscope war von Twitter, ja.
Nee, ich meinte einfach nur, die Taste wird ja nicht Periscope gewesen sein.
Nein.
Oder Ustream, wie am Anfang erwähnt.
Ich weiß es nicht mehr, weil ich sie auch wirklich nie angeklickt habe. Ich muss mir jetzt so eine Übersichtsseite aufmachen, um zu gucken, ob ich sie da zufällig sehe, weil wenn ich den Namen lese, wird es mir natürlich wieder bewusst.
Können ja auch Fotos von ihrer Fernbedienung googeln.
Genau. Ach, apropos, das wollte ich noch, während ich hier gerade die Liste durchgehe, wollte ich noch sagen, weil Sie gerade hier Foto der Fernbedienung posten, dachte ich, sagen Sie jetzt erwähnen, wir haben unsere Facebook-Seite dicht gemacht.
Haben wir,
das sollte man vielleicht noch hier einmal ganz kurz erwähnen, weil keinen Sinn mehr. Also das war wirklich
die 2 Minuten Arbeit, also vielleicht haben sie mehr Arbeit reingesteckt, aber nee, die da drin hingen, von wegen hier ist eine neue Folge und dann kamen immer die 6 sehr lieben gleichen Leute, die es geliked haben.
Witzigerweise, als ich den Post gemacht habe, wir machen hier dicht, da kamen sie alle raus und so, oh nee, schade.
War so eine schöne Zeit. Ihr müsst ja auch nichts nutzen. Also wichtiger ist, dass ihr den Podcast hört. Ja. Und wir sind aber auch sonst grundsätzlich sehr häufig vertreten. Haben wir jetzt Twitter noch? Weil das sollten wir jetzt echt einstampfen.
Twitter haben wir noch. Allerdings wird das wirklich nur noch auch als Folgenfeed genutzt.
Würde ich das Gleiche machen, was ich mit meinem Account gemacht habe, protected und einfach nicht mehr posten. Also da ist jetzt, da ist wirklich der Punkt überschritten, wo ein immer faschistoider werdender Elon Musk jetzt auch langsam an der künftigen US-Regierung oben nuckelt. Da habe ich keinen Bock mehr, wenn ich ehrlich bin.
Nuckelt ist auch schön gesagt.
Ja, ich wollte ein paar Bilder in den Köpfen schaffen. Ich glaube, das Lutschen ist mir gelungen.
Ja, vielleicht nur der noch bessere Ausdruck.
Das ist derber. Ich war bei absurd eklig und Sie sind direkt in die derbe Schiene rein.
Dafür bin ich doch hier. Dafür haben Sie mich doch eingekauft.
Die derbe Schiene. Herr Körber bedient Sie.
Ja, bei Twitter bin ich ja immer noch so ambivalent, weil ich will meinen Account irgendwie nicht. Also ich bespiele den ja auch nicht mehr.
Nee, ich sage ja auch nicht, dass Sie löschen sollen, weil löschen bietet ja die Gefahr, dass nach einem Monat jemand Ihren Namen nimmt. Deswegen bin ich für protecten und nicht mehr posten.
Aber war es so schlimm daran, nur die Folgen da rauszuhauen? Weil ich glaube, es hat ja immer noch zumindest so eine... Ich konsumiere Twitter nur noch. Also ich scrolle ab und zu immer noch durch. Und da finde ich das immer noch ganz
Sie unterstützen damit ja passiv ja auch immer noch
Elon
Musk und die ganze Bullshit-Maschine.
Das ist mir schon alles bewusst.
Deswegen... Ich kann immer nur, also damit spreche ich natürlich auch die Hörer an, ich kann dazu natürlich nur raten, ich bin ja wirklich jemand, der Twitter geliebt hat, aber es fehlt mir auch nicht mehr, weil ich zum einen 3 Ersatznetzwerke habe, die ich bespielen kann und wo ich auch ein bisschen was mitnehme, was sich langsam so anfühlt wie Twitter früher. Natürlich gibt es ja auch Problemstellen. Ich sage ja, Twitter früher war ja nicht das Paradies. Also muss man auch ganz klar sagen. Aber ich habe nicht mehr dieses tägliche, was hat der Mensch jetzt schon wieder verbrochen? Und wie viele Nazis und Sexbots habe ich denn jetzt noch? Die finde ich bei Instagram zum Beispiel immerhin nur in meinem Spam-Fach von den DMs und ab und zu mal ein Like. Aber ich werde nicht ständig auf allen Seiten mit Bullshit konfrontiert, der im besten Falle nervt, im schlimmsten Fall in meinen Augen illegal ist. Deswegen weg da.
Also Spaß habe ich auch nicht mehr an Twitter. Aber generell gerade auch an gar keinem sozialen Netzwerk. Ich bin gerade so in der Phase, wo ich sage, leckt mich alle am Arsch. Ja,
verstehe ich sehr, sehr gut. Zurück zu MySpace und Knuddels. Aber
ja, auch das nicht.
Müssen sie ja gar nicht. Aber ich würde sagen, bei der Kuh können wir es auf jeden Fall zumachen. Also wie gesagt, nicht löschen. Löschen ist gefährlich tatsächlich. Weil so ein Platzhalter, auch um zu sagen, ey, da sind wir noch vertreten, da sind wir noch aktiv, kann hilfreich sein für alle, die noch da sind, weil es gibt immer noch Leute, die es gar nicht mitkriegen, diese ganze Kontroverse. Mhm. Und auf der anderen Seite habe ich immer Angst, dass irgendeiner dann sagt, dann nehme ich mir jetzt den Namen Medienkuh auf Twitter und dann poste ich mal irgendwelchen Quatsch.
Also wird sich ja nichts ändern erstmal.
Ja, aber kommt auf den Quatsch an. Ne? Also es gibt ja unseren Quatsch und es gibt anderen Quatsch.
Das stimmt. Also einigen wir uns zumindest darauf, ihr müsst uns nicht mehr auf Twitter folgen, in der Hoffnung, wir hauen da noch irgendwelche lustigen Sachen raus und retweeten witzige Dinge und kommentieren da irgendwie. ja, Folgen hauen wir raus. Oder wenn sowas ist wie wir, diese Woche gibt es keine, ja, weil.
Aber ganz ehrlich, dann abonniert doch einfach den Podcast, dann wisst ihr, sobald die Folge da ist, wird es auf dem Gerät aktualisiert.
Ja, aber ne? Trotzdem hätte man ja manchmal gerne so die Plattform, um dennoch zu sagen, hey, wird jetzt die nächsten zwei Wochen nichts, weil krank, irgendwas ist passiert. Und das sieht man ja im Feed jetzt nicht. Ich finde das immer so, ja, ansonsten ein bisschen seelenlos, wenn man einfach da sitzt und guckt dann drauf und denkt sich nur, oh, die haben auch schon zwei Wochen nichts mehr gemacht. Ja. Interessiert die das Projekt nicht mehr?
Realistisch so betrachtet ist es wohl Instagram erstmal. Muss ja nicht Thread sein, aber Instagram sind wir relativ aktiv im Moment. Und
ja,
da können wir auch wieder mehr machen, glaube ich.
Also nach wie vor irgendwie schwierig, dass es da nicht mehr diese eine Plattform gibt, wo ja, man sich auch noch wohlfühlt.
Ich bin übrigens auf allem sonst.
Drogen.
Ja, manchmal auch. Aber
ich habe übrigens, während wir hier 8 Minuten überbrückt haben, immer noch nicht diese dumme App gefunden, die auf meiner Fernbedienung
ist. Was ist die, als Rätsel für die Zuhörer können Sie es ja auch auf dem Medium-Q-Account dann posten. Auf Instagram würde ich es da machen, ist ja eh ein Bild. Und dann sagen, was ist das, wenn sie ihm,
okay,
da nicht
das
auffällt.
Das mache ich.
Ja, fände ich gut. Das große Medienkur-Rätsel der Folge 478. Was ist auf Herrn Körbers Fernbedienung?
Also folgt alle mal Medienkur auf Instagram.
Auf jeden Fall.
Da ist man im Moment auf der sichersten Seite, was Infos angeht.
Das stimmt. Und damit wollen wir nicht sagen, dass Mark Zuckerberg ein Heiliger ist. Auf gar keinen Fall.
Nee, das ist die schlimme Phase, wo ich mich selbst schon dabei ertappe und denke mir nur, ja, aber es ist immer noch besser als.
Genau.
Und das ist schlimm.
Ja, tut aber wir wählen ja schon, seit wir wählen dürfen, immer das kleinste Übel aus unserer eigenen Perspektive. Ich habe ja selten eine Partei gewählt, wo ich gesagt habe, alle von euch sind super, alle Positionen sind toll.
Wir hätten damals die eigene App durchziehen sollen. Ne? Eigenes Twitter.
Wissen Sie noch, Twitter-Walls während Live-Q?
Na klar,
gute Algorithmus Zeit. Gehackt.
Das ist ja auch der Grund, warum es kein Lenzen Live mehr gibt, ne?
Ich weiß.
Ja, das, wegen Twitter.
Das ist aber auch, das finde ich wirklich dramatisch. Also es ist natürlich nicht der Grund, aber es fehlt diese Anlaufstelle auch für solche Formate, weil das war immer der Lagerfeuerfaktor von Lenzen Live oder vielleicht früher Domian. Auch von Domian, obwohl es da ja nicht zum Sendeprinzip gehört hat. Das gab es ja schon vorher. Aber das war das, was diese Sendung noch mal geiler gemacht hat, dass man sich austauschen konnte, dass man wusste, die anderen gucken es. Das wird beim ESC auch nächstes Jahr nochmal eine interessante Sache.
Deshalb läuft es auch nicht mit Meister Alox.
Weil es kein Twitter mehr gibt.
Ja,
ja, okay.
Twittert keiner mit.
Weit hergeholt, aber ich verstehe, was Sie meinen. Es macht bestimmt auch da mehr Spaß, wenn. Ja. Wenn man nach 2 Sekunden das GIF vom Glöckler rumschicken kann.
Das wird auch so rumgeschickt.
Das ist richtig.
Gut, damit wären wir endgültig durch mit dem Fernsehen und kommen wir direkt zu eurem Feedback.
Jo.
Leidengeflüster.
So, da haben wir ein etwas ernsteres Thema dieses Mal. Ich würde es direkt am Anfang einfach abarbeiten, weil es nicht viel Freude macht natürlich und ich in der Hauptsache nicht der Problemfall bin in dem Moment, sondern ich habe da am meisten Mist gebaut.
Das würde ich sagen. Mir hätte es ja auch auffallen können, aber auch mir war es nicht bewusst.
Also ich werde das einfach nochmal sagen, was ich im Endeffekt unter den Kommentaren der letzten Folge geschrieben habe. Also, aber um den Sachverhalt aufzuklären, weil wir es ja jetzt rausgeschnitten haben, für jeden, der die Folge nochmal nachhören wollen würde. In Folge 477 habe ich einen Usernamen vorgelesen auf Patreon. Jemand hat uns unterstützt auf Patreon. Und der hatte halt ein recht, zu diesem Moment hatte ich nur gedacht, oh, ein relativ derber, schwarzer Humor-Nickname. Habe den vorgelesen, ein paar durchaus geschmacklose Witze gemacht, weil ich im Hintergrund auch ich sehe das Buch sogar hier gerade, ein Buch von Stephen King im Kopf hatte, in dem Fall Augen des Drachen. Und da gibt es einen Bösewicht, es ist natürlich eine komplette Fantasy-Geschichte, ne? Also es ist so weit von der Realität entfernt, wie es nur sein kann, der einen Tisch besitzt, der mit Menschenhaut bezogen ist und einen ähnlichen Nutzernamen hatte, diese Person eben. Und ich habe mich darüber ein bisschen witzig gemacht und gesagt, da kriegen wir bestimmt keine bösen Briefe. Und dann haben wir natürlich Kommentare bekommen, da leider Gottes, wie so oft, wenn es um menschliche Abgründe geht, wurden diese natürlich einfach auch schon mal begangen. Natürlich auch in dem Fall, in mindestens einem Konzentrationslager gab es eben ähnliche Möbelstücke, also nicht ein Tisch, sondern ein Lampenschirm, das war eben der Name. Und ich hatte das nicht auf dem Schirm. Ich glaube auch nicht, dass ich es je wusste, obwohl ich Buchenwald zum Beispiel besucht habe, wurde mir diese Geschichte auch nicht zugänglich gemacht, soweit ich weiß. Also ich kann sowas vergessen haben in meinen über 40 Jahren mittlerweile. Und das sage ich auch nicht, um es zu entschuldigen, weil wir haben ja auch eine gewisse Verantwortung und ich kann mich nicht hier hinsetzen Woche für Woche. Und wenn bei anderen es passiert, dann sagen, naja, da sitzt doch noch jemand, da ist doch noch ein Redakteur, da kann man doch nochmal rausschneiden. Und bei mir dann sagen, ja, war ja nicht so schlimm oder gibt Gründe, warum. Nee, ist dumm gelaufen, war scheiße, hätte so nicht passieren dürfen. Wir versuchen sowas natürlich immer zu vermeiden. Ich habe auch schon häufiger im Nachhinein Sachen rausgeschnitten, wo ich gedacht habe, der Gag kommt vielleicht in den falschen Hals, das war blöd vom Timing her oder oh, das habe ich übersehen. Wir hatten neulich was total wesentlich weniger Schlimmes, was ich rausgeschnitten habe, wo ich gedacht habe, das wirkt so, als würde ich diese Person dissen, die ich gar nicht kenne, obwohl es gar nicht so gemeint war, weil mir eine Information gefehlt hat. Es ist nicht wichtig für den Podcast, ich schneide das jetzt raus. Das ist eine Verantwortung, die man halt hat, wenn man eine gewisse Reichweite hat. Also so ab 10 fängt es schon an tatsächlich.
1000 oder?
10, einfach 10. Weil das eben eine Öffentlichkeit ist und wir versuchen, dir gerecht zu werden. Das klappt relativ gut, finde ich, für die letzten 14 Jahre. Sind es 14?
15.
Oh Gott. Und hier ging es mir dann halt auch wirklich nicht gut. Also unter anderem Sternburg hat darunter kommentiert und hat sehr aufklärerisch uns auch nochmal eine Nachricht geschickt. Dafür vielen Dank. Also jeder, der uns darauf hingewiesen hat. Und wir wissen, wir haben sehr viel Glück mit unserem Publikum. Also da wurde jetzt kein Shitstorm angeleiert. Es hat einfach jemand geschrieben, ey, gibt da Hintergründe, nicht cool, hab mich bei den Witzen absolut unwohl gefühlt und darum geht's. Deswegen habe ich es rausgeschnitten, weil wir hätten es auch drin lassen können und heute eben die Erklärung liefern können. Aber ich dachte mir, wenn das irgendwann jemand nochmal nachhört und ja, wieder und diese Erfahrung hat. Und
wie Sie schon sagen, wir haben jetzt nicht das Publikum, das dann irgendeinen Clip draus macht und sagt, die Assis machen sich darüber lustig. Mhm. Deshalb dahingehend gar kein Bedenken. Aber mir war es auch nicht bewusst. Ich habe den Begriff auch vorher in dem Zusammenhang noch nie gehört. Und ich nehme es einfach als Lehrmaterial für mich persönlich mit. Genauso wie ich glaube, Sie haben mich irgendwann mal darauf hingewiesen.
Ich glaube, in der Aufnahme sogar, weil ich auch gedacht habe, lassen Sie es uns einfach mal ganz offen drüber reden und entspannt, weil ich das ja auch immer wieder höre, dass jemand sagt, jedem das seine.
Genau.
Weil Sie eben dieses Bild nicht vor Augen haben, was ich total eingebrannt in mein Hirn habe, wie dieser Satz über einem Konzentrationslager steht. Ja. Und Sie hatten es einfach nicht im Kopf, weil natürlich die Aussage an sich erstmal, jeder soll nach seiner Fasson glücklich werden zum Beispiel, eine andere Formulierung, die völlig fein ist. In seiner Aussage ja nicht schlimm ist, aber in diesem Kontext natürlich ein riesiges Problem.
Und deshalb finde ich das auch, also nicht gut, dass es passiert ist, aber wenn wir damit jetzt auch nochmal sensibilisieren und es eben da draußen vielleicht auch sehr viele gibt, die das nicht wussten.
Glaube ich auch. Wir haben jetzt
den Begriff, den nimmt man jetzt auch nicht so wie jedem das seine mal in den Mund. Aber damit will ich nur sagen, es ist genauso wie mit dieser Aussage, jedem das seine, die höre ich so häufig.
Im Alltag,
Im Alltag, wo ich dann auch genauso wie die Leute in dem Fall zusammenzucke und denke so, oh, ihr wisst's nicht, wenn ich euch näher kenne, kläre ich euch kurz auf. Und bei jedem hat man dann auch diesen Moment, oh scheiße, das wusste ich gar nicht. Aber man merkt es sich, genauso wie ich es mir gemerkt habe. Mhm. Und deshalb finde ich es überhaupt nicht schlimm, dass ihr uns da auch darauf hingewiesen habt. Nee,
wir sind dankbar dafür.
Richtig, bevor das jemand hört und dann wirklich denkt, das sind voll Assis, sich darüber witzig zu machen. Das ist nie unsere Absicht und ich glaube, jeder, der uns länger als eine Woche hört, dem sollte das klar sein.
Das war auch der Tenor. Ich glaube, da waren die Leute zum Teil mehr erschrocken, dass es dann kam. Gleichzeitig, ich weiß, dass ich zum Beispiel einen Humor habe, den ich vor allen Dingen im Privaten natürlich eher lebe, weil andere Verantwortung, ne? Wenn ich in meinen vier Wänden über irgendwas lache, lache ich halt drüber. Ich lache über alles. Also ich kann wirklich, ich kann über Dinge lachen, wo ich nicht mal will, dass Leute den Witz machen, weil ich den Witz so schlimm finde. Und deswegen es war auch so ein geschmackloser Witz, weil es geht natürlich nur um Hypothesen dann, weil ich dachte, wir bewegen uns im Bereich der Fiktion, wo man so einen Damn-Horrorfilm oder sowas sich vor Augen führt. Hat die Person übrigens auch. Also das kann ich als Update noch mitgeben.
Richtig.
Ich habe natürlich mich auf Patreon mit der Person in den Austausch begeben und habe da auch informiert. Also relativ kompakt, weil wir natürlich auch nicht wussten, ey, ist das jetzt, weil wir uns gerade von der AfD krass distanziert haben, hat der Körper gemeint, ist das vielleicht ein Troll, der einfach nur uns foppen wollte und es hat halt super geklappt. Also kann man ja nie ausschließen, weil wir es einfach vorgelesen haben und auch noch Witze drüber gemacht haben. Und nein, es war auch hier ein derber schwarzer Humor, inspiriert von einem anderen Podcast, erwähne ich jetzt gar nicht groß, weil vielleicht kommt dann da das Wort auch vor und dann möchte ich denen jetzt auch nicht irgendwie einen anderen Shitstorm in den Hals wünschen. Und habe ich dann kurz aufgeklärt, hatte immer noch den Verdacht, könnte immer noch Verarsche sein, man kann ja dann lügen, ne? Also das Prinzip ist euch ja bekannt, habe deswegen auch den Betrag zurücküberwiesen, war jetzt auch nicht die Welt, ne? Darum geht es gar nicht. Ich wollte nur symbolisch, wenn das jetzt jemand war, der das provoziert haben wollte, ja, wollte ich nicht das Geld auch noch in der Tasche haben, deswegen habe ich das zurücküberwiesen, aber kam dann zurück, ey, das wusste ich nicht, genau wie bei uns, ich wollte einfach nur einen richtig fiesen Gag quasi machen, hat ja auch für Heiterung gesorgt, war so die erste Reaktion. Aber mit, sobald klar war, es gibt hier einen Kontext aus dem Nationalsozialismus, der richtig schlimm ist, wurde auch hier Entschuldigung, es tut mir leid, ich ändere sofort meinen Namen, ist auch passiert. Deswegen haben wir alle was gelernt. Es hat hier sehr viel Raum eingenommen, was für unseren Podcast fast schon zu ernst ist. Aber es hat es leider auch verdient. Und ich hoffe, wir kommen hier alle ein bisschen schlauer raus. Und ich hoffe, wir haben das hier so gut behandelt, wie es eben gerade geht. Es ist halt dumm gelaufen, aber vielleicht haben wir alle was gelernt. Und ja, nochmal meine Entschuldigung angeboten, aber an allen, denen ich jetzt einen schlechten Tag gemacht habe, weil das kann sich sehr beschissen anfühlen, wenn man lockere Unterhaltung will und absolut, man kriegt das absolut einfach in den Gehörgang geblasen. Das tut mir wirklich leid.
Und ich finde, es sensibilisiert noch einmal mehr dafür, weil Sie gerade eben gesagt haben, es zeichnet da so ein Bild auch, also wenn man den Wortwitz nicht mit einem KZ in Verbindung brachte,
ja,
was einfach diese Abgründe dieser Zeit nochmal deutlich macht, was man so als Fantasy-Gag
ja
interpretiert, dass das tatsächlich die Realität war.
Ja.
Ich finde, das ist immer dann so der Schlag in die Magengrube, wenn man sich damit kurz mal dann auseinandergesetzt hat und nochmal guckt. Also von daher nehmen wir es als Aufklärungsunterricht und es ist nicht immer alles so offensichtlich wie zum Beispiel sowas wie Arbeit macht frei, wo hoffentlich jeder inzwischen weiß, okay, ja, außer auch eine Moderatorin, die dafür schon mal ihren Job verloren hat.
Ja, und auch ein Satz, der natürlich auch vor den Nazis auch eine Geschichte hatte, die anders zu lesen ist, aber natürlich komplett verfärbt und verbraucht ist und die man dann nicht mehr ohne Erklärung benutzen darf.
Nein, also ich finde, wie gesagt, ich finde es gar nicht schlimm, dass wir darauf aufmerksam gemacht wurden und darüber gestolpert sind, weil man kann es nicht wissen, wenn man es nicht weiß. Ja, das ist halt, sollte jetzt keine Entschuldigung für irgendwas sein, aber hier nochmal aufklären für euch.
Genau. So. Wir werden jetzt aber, weil wir das so breit erklärt haben, natürlich keine weiteren Kommentare dazu mehr vorlesen, weil wir das, glaube ich, jetzt inhaltlich alles abgefangen haben. Ja. Ihr könnt die natürlich nachlesen. Die veröffentlichen löschen wir auch nicht. Die Diskussion ist ja auch wichtig. Aber wir gucken uns an, was sonst noch an Kommentaren reingekommen ist. Die sind ja Gott sei Dank dann ein bisschen für uns entspannter und für euch hoffentlich auch.
So ist es. Wir gehen zu Markus und er schreibt: Moin auf die Weide zu den Sport1 Pay-TV-Sendern. Der Deal ist kurz nach der Ausgabe offiziell geworden, also weil es ja hieß, dass Sport1 sich auch von den Pay-TV-Sendern trennt in dieser neuen Ausrichtung. Und er fasst hier nochmal zusammen, was wir als Gerücht noch drin hatten, dass Sport Digital aus Hamburg, die bisher 4 Sender betrieben haben, die bisher 4 Sender betrieben haben, sich die Sender gekauft und sie in Sport Digital 1 Plus und eSports One umbenennen wollen. Okay, alles klar. Zu Sportsendern allgemein schreibt er aber noch: Wenn sich ein Spartensender um eine Sportart sehr gut kümmert, dann funktioniert das sehr gut. Ein gutes Beispiel ist Snooker bei Eurosport.
Absolut.
Das neue Kommentatorenteam hat sich dort nach dem Abschied von Rolf Kalb auch einigermaßen gut gefunden.
Ich glaube, das Gute bei Snooker ist, da ist auch das Publikum entspannter. Natürlich, Rolf Kalb ist eine Legende, also wirklich eine Legende, eine lebende. Und jeder hat es schwer danach, aber ich glaube wirklich, Snooker-Leute sind so, ja, dann lass die mal reinkommen, so in 10 Jahren ist das dann. Also ich glaube, das ist jedenfalls kein Publikum, was dann rumschreit. Und das wird sich einspielen, die werden ihren eigenen Weg finden. Und jedes Spiel ist es ja auch, es gibt kein Spiel, wo es leichter ist, auch einfach den Ton auszumachen übrigens. Also das meine ich nicht als Kritik an den beiden, ich habe noch kein Spiel gesehen. Ich wünsche denen da alles Gute, das sind riesige Fußspuren, in die sie da reinsteigen müssen. Aber ich finde immer noch, man kann von diesen langsamen Sportarten so viel lernen, wie man mit denen umgehen muss für die anderen. Freut mich, dass das bisher ganz gut funktioniert auf jeden Fall. Entschuldigung, bei Snooker werde ich aktiviert im Kopf.
Ja, ich merke schon. weiter schreibt Markus: Dazu gibt es seit Jahresanfang DF1. den Sender, den es ja ganz früher auch schon mal neben Premiere gab als Pay-TV-Sender, da hat man sich einfach den Namen wieder gesichert, den Nachfolgesender von Servus TV. Die haben in Zusammenarbeit mit DAZN, Magenta Sport und Servus TV sich an einigen Tagen in der Woche mit Highlight-Rechten, vereinzelten Live-Spielen und Re-Live-Spielen eine kleine Nische aufgebaut. Daneben kommen noch Dokus und Quiz-Shows.
Irgendwann muss man so ein Poster machen mit allen Sendern, die es je in Deutschland gab und gibt. So ein Flowchart. Ich glaube, das ist absolutes Chaos.
Ich mach's nicht. Next. Nein. Ja, an einem bleibst du immer hängen. Ne?
Das stimmt. Ich würde es auch nicht machen. Danke.
Max Snyder hat noch kommentiert.
Du stehst wieder falsch. Du musst hier stehen. Ich weiß nicht, warum er jetzt kein Pendant bringt. Das kommt wahrscheinlich gleich. Damit presswürzigste Grüße von eurem Lieblingsdödel. Oh Mann. Keine Angst, Herr Körber, dieses Mal keinen Batzen an Star Wars News, schon im Feedback, sondern eine Podcast-Empfehlung, ganz speziell zwei Folgen, nämlich die Sonderfolge vom Minutenweise kein Pardon-Podcast, die es nicht nur geschafft haben, auf der großen Bühne beim Cologne Comedy Festival aufzutreten, sondern auch den lustigen Glückshasen im Self als großen Überraschungsgast an Land zu ziehen. Und das Paulinsche war auch dabei. Habe Kerkeling war super, einfach irre sympathisch, wie er Hammes sagen würde. Bin schon sehr neidisch, dass ich das verpasst habe. In der Folge danach lassen die drei das Ganze nochmal Revue passieren. In Klammern, früher hieß das Manöverkritik.
Hier bei uns.
Ja, bei uns vor allen Dingen. Und betonen nochmal, wie sympathisch Harpe war, sondern dass sie es immer noch nicht ganz fassen können, dass das alles passiert ist. Das kann ich komplett nachvollziehen. Also wenn man sich gerade so einem Thema ganz spezifisch widmet und dann kommt einfach Harpe Kerkeling und so, ja, die Sendung mache ich doch mit, gerne, bin ich gern live dabei. Das ist schon krass. Beide Folgen machen sehr viel Spaß beim Hören und auch die Folgen mit Gästen aus dem Film. Einfach mal was Neues, was Frisches, was Unverbrauchtes. Max Snyder empfiehlt also den Minutenweise kein Pardon-Podcast. Der wurde hier ja auch schon mal von Ihnen, glaube ich, empfohlen.
Ja, der wurde, glaube ich, auch vor zwei Folgen schon mal in den Kommentaren empfohlen. Ich glaube, es war sogar diese Folge, die er hier anspricht, bin mir aber nicht sicher. Aber wir hatten ihn vor gar nicht allzu langer Zeit in einem unbekannten Land.
Ne? Ja, Styles Davis.
Ja, da habe ich gerade schon mal so ein bisschen drüber gelesen und ich glaube, meine Verwirrung ist noch groß.
Ja, unter Ankten war vor allen Dingen das Problem. Also der Name war
Stimmt, da Grüße hatten sie mir auch noch einen Kommentar geschickt.
Genau, Grüße aus Unter Ankten und dann hat man das auch noch im Saarland verortet, geografischer Mittelpunkt des Saarlandes und hat es auf Deutsch geschrieben, Unter Ankten und es ist ein Verweis auf eine alte Folge, eine recht nette Familie, Bundy, wo man, ich glaube, die Familie von der Frau besucht hat, von Peggy Bundy, die Wankers, super Nachname auch, und da war dann der Begriff, hieß der Ort Unter Ankten irgendwie, der immer im Nebel liegt und ich habe die Folge auch gesehen, ich erinnere mich auch dran, aber hat uns einfach absolut komplett verwirrt, aber lustigerweise haben dann mehrere Leute, nicht nur die Person, die den Kommentar geschrieben hat, nämlich Styles Davis, sondern auf Instagram habe ich auch nochmal was bekommen, so mega guter Gag, den ihr da nicht verstanden habt. Ich war so, was? Ich habe die Anspielung leider überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt.
Sind wir hier der eine schrecklich nette Familie-Podcast oder
Minutenweise
was? Minutenweise Al Bundy.
die genauen Kommentare könnt ihr euch dann selber nochmal durchlesen, aber ja, haben wir einfach nicht realisiert.
Also so tief bin ich auch nicht im Al Bundy-Game drin. Ich habe es zwar früher geguckt, aber so Einzelmomente kann ich mich dann nicht
erinnern. Fran Fine haben wir noch und Fran Fine hat was zu sagen zu GZSZ und Andreas Elsholz, wenn Sie das auf dem Schirm haben gerade.
Ja, moin auf die Weide zur Erinnerung. Ihr hattet kurz über GZSZ und Andreas Elsholz gesprochen. Übrigens meine Empfehlung Destination X jetzt schon ins Abendprogramm verschoben. Ich glaube jetzt irgendwie 22.30 Uhr donnerstags. Naja, da ich aktuell viel Zeit mit meinem schlafenden Baby auf der Couch verbringe, habe ich angefangen, alle GZSZ-Folgen zu schauen.
Ey, jeder muss da seine Berieselung finden. Ich hätte vielleicht die Abschlussklasse genommen. Ne? Also es ist, manchmal braucht man was auch nicht so, das Hirn nicht so sehr fordert.
Wir springen zurück ins Jahr 94. Gestern habe ich Heikos Ausstieg gesehen, also Heiko, die Rolle von Andreas Elsholz in GZSZ. Er täuscht seinen Tod vor, da er unter Mordverdacht steht. Er wurde dabei erwischt, wie er einem ans Bett gefesselten Mann die Latexmaske vom Kopf reißt und dieser tot ist. Turns out, er ist nicht der Mörder, sondern das Opfer starb an einer Daunenfederallergie. Da Heikos Freundin ihm vorher ein Kissen ins Gesicht gedrückt hatte, mit der Absicht, ihn wirklich umzubringen. Wow.
Sowas liebe ich ja. Ich wollte ihn umbringen.
Und das hat sich bestimmt über 3 Folgen gezogen.
Aber ich habe es dann nicht getan. Und dann ist er aber an der Allergie gestorben.
Ja.
Eine Frage hätte ich dann noch.
Genau, wollte sagen, typischer Columbo-Fall, ne? Wo in den letzten 90 Sekunden dann nochmal sich alles ändert. Mhm. Er schreibt noch weiter, für alle Fans des gepflegten Trash sind die 90er-Folgen ein Traum. Die Schauspieler sowie Drehbücher sind wirklich das Schlimmste, was ich seit langem gesehen habe. Die aktuellen Folgen sind dagegen hohe Spielkunst und wahnsinnig harmlos. Ich glaube, die ersten Folgen GZSZ waren ja auch 1:1 die Adaption aus den Niederlanden. Da gab es das Format, das schon längst abgesetzt.
Also das Drehbuch war auf jeden Fall 1:1 irgendwo übersetzt einfach.
Und ich habe neulich auch in meiner Recherche zu Andreas Elsholz noch den Satz gelesen. Ich glaube, er war am Anfang so schlecht schauspielerisch, dass viele gesagt haben, oder schon beim Casting, nee, den können wir nicht nehmen. Aber der Produzent so überzeugt war und hat gesagt, ja, lass den mal 50 Folgen machen, da wird er schon besser.
So, ich wäre auch, man wird nicht schlechter, so viel steht fest, aber
er hat festgehalten.
Ich habe ja so Kernerinnerungen an GZSZ, an frühe Folgen. Das eine war, dass eine Figur irgendwann, liegt am Phantom natürlich auch so ein bisschen, hat, ich glaube, es war sogar Nachtschicht von Stephen King gelesen. Und dann so, was liest du da? Stefan König. So, hä? Ich dachte, du liest Stephen King. Ja, auf Deutsch dann Stefan König. Sehr guter Dialog. Und auch unvergessen, waren ja die 90er, da war Computerwissen noch nicht so krass, ich glaube, es war sogar Andreas Elsholz, also seine Figur, hat zum Papa gesagt so, hey, wir haben jetzt diesen neuen Computer auf der Arbeit, die waren irgendwie selbstständig, klein, was auch immer, und wir haben den angeschlossen, aber irgendwie ist der kaputt. Ich so, wieso? Ja, ich schaue den einen, da steht da nur ein großes C. Und ich war so, mega guter Gag, den nur ich verstehe zu dem Zeitpunkt. So hat es sich angefühlt. Das sind Kernerinnerungen von GZSZ,
okay,
die nicht mehr wegzudenken sind. Und das waren vielleicht die Highlights.
Zumindest der ersten 100 Folgen.
Denkbar.
Weiter schreibt er hier noch, euch vielen Dank für die schöne Unterhaltung und euren Informationsgehalt. Naja, besonders aktuell höre ich oft die Frage, was aktuell bei Sport1 geht. Wer stellt dir diese Frage? Mitarbeiter von Sport1 oder?
Die wissen ja auch nicht, was los ist. Ja.
Und die haben auch das DWDL-Interview gebraucht.
Das stimmt.
Und warum dort so themenfremde Sendungen laufen? Tja, Medienkuhhörer wissen mehr. Liebe Grüße aus der Hauptstadt.
Aber zu dem Zeitpunkt war es ja auch eigentlich nur so, keiner weiß es. Also jetzt ja, aber damals?
Ich glaube, das war auch der Kommentar, den die CEO von Atun Media meinte, dass im Social Network drüber geredet wird.
Ja.
Ja. Kardinal Biller hat noch geschrieben.
Hallo, liebe Eutermänner. Das ist somit die schlimmste Bezeichnung, finde ich, die man so nehmen kann. Aber
ich nehme alles.
Herr Körber nimmt alles. Ich kann Herrn Körbers Begeisterung für Destination X nach der ersten Folge teilen. Ich mag solche Geogesser-Schnitzeljagdspiele und war schon vor 12 Jahren ein Freund von Mission Germany, nicht Miss Germany, Mission Germany, was damals ja auch mit GPS und so daherkam und so eine technische Innovation war.
War das nicht moderiert von Miriam Pielau und auch Steven Gätchen? War der da nicht auch irgendwie, es war positiv damals?
Da ist ein Wikipedia-Beitrag verlinkt, also Sie können einfach nachschauen. Während ich weiter vorlese.
Miriam Pielau und natürlich Sky Dumont.
Sky Dumont. Eine Kombination, wie man sie sich wünscht.
Okay.
Na gut, warum nicht?
Ja, das ging über 30 Tage und da gab es immer auch im Programm irgendwelche Hinweise und SMS, wo wurde das gesehen, irgendwelche Koordinaten, was weiß ich.
Es geht jetzt erstmal weiter um Destination X. Ja. In der ersten Folge wurden aber die Teams ungerecht behandelt. Das Wohnwagenteam hat in einer Unterkunft übernachtet mit einem eindeutigen Hinweis auf Pisa, in Klammern Miniatur des Turms. Den Hinweis hatte die andere Gruppe meiner Beobachtung nach nicht. Skandal zum Bundesverfassungsgericht.
Deshalb die schlechte Quote, das erklärt's.
Das wird's gewesen sein. Wie auch bei Masked Singer tue ich mich schwer, die Verdauung mich gekillt. Wie auch bei Masked Singer tue ich mich schwer, die sogenannten Hinweise als Hinweise anzuerkennen, denn die sind oftmals so sehr um die Ecke gedacht, dass man sie sich herleiten kann, wenn man die Lösung kennt, aber nun mal nicht umgekehrt. Das ist, also bei Masked Singer weiß ich es nicht, habe ich nie geguckt, aber das ist ein häufiges Problem, wenn man sich sowas ausdenken muss. Die Falle tappt man dann sehr, sehr gerne. Entweder das ist zu einfach oder man kann im Leben nicht draufkommen.
Wäre es nicht witzig, wenn wir aufs Nummernschild den Binärcode der Stadt schreiben, wenn man das rückwärts liest und spiegelt, dass man dann direkt weiß, wo man ist.
Hättest du nur die Quersumme nehmen müssen und schon hättest du das Gründungsjahr der Stadt gehabt und dann weiß man das doch.
Ja.
Wer kennt denn nicht alle Gründungsjahre aller Städte?
Einfach alle Zahlen nehmen und dann hat man die Geokoordinaten. In der richtigen Reihenfolge.
Ist doch ganz klar, wo Norden ist. Das weiß man doch nachts.
Ist so einfach.
Man sieht ja das Sternbild. Anhand dessen kann man das einfach ganz leicht ausrechnen.
Na, hätten Sie es gewusst?
Diese Geschichte haben wir jetzt bloß ausgedacht. So, das war ein wilder Ritt. Ich gehe jetzt immer noch weiter. Ich muss gerade schauen. So. Fairer würde ich es finden, wenn die Teilnehmer die Regeln kennen würden, die wir Zuschauer kennen. Es gibt richtig und falsch geschriebene Hinweise. Die falsch geschriebenen Hinweise führen euch auf eine falsche Fährte. So könnten sich die Spieler mit Logik, Wissen und Glück an das jeweilige Ziel herantasten. Trotzdem freue ich mich auf die nächsten Folgen und bin gespannt, wohin es noch geht, wie die Teams durchgemischt werden und wie insbesondere Mike, will jetzt nicht googeln, weil ich mich wahrscheinlich spoilern würde, seine taktischen Spiele weitertreibt. Also es klingt so, als wäre jemand schon in der Sendung sehr drin. Also es war ja am Schluss fast, wie man einen klassischen Programmhinweis schreibt, ey, und dann geht's weiter. Was für Spiele treibt Mike?
Das wäre früher der Trailer gewesen, genau. Zur Folge, ja.
Also bis auf die Kritik, so die letzten zwei Sätze sind so, ey, ich habe schon Bock. Deswegen Kardinal Biller bleibt wohl dabei, würde ich mal sagen.
Absolut. 0815-Hörer schreibt noch, hallo auf die Weide. Ich hätte da eine ganz kurze Frage, auf die ich wahrscheinlich keine zufriedenstellende Antwort bekomme. Soweit ich mitbekommen habe, wurde nach der letzten Schlag den Star-Ausgabe keine neue Ausgabe angekündigt. Normalerweise werden ja Datum und Spieler schon bekannt gegeben. Gibt's dafür einen Grund? Wie steht's um die Zukunft der Sendung? Guter Gruß nach München,
ja.
Und an Herrn Hammes, wo auch immer er ist, ja hier.
Ja, sieht man doch.
Unterm LED-Schild.
Als wäre jetzt kein LED, aber es macht halt, LEDs machen keine Geräusche. Dirk hat geschrieben.
Ach so, ich dachte, ich sollte noch eine unzufriedene Antwort darauf geben.
Ich dachte, Sie wollten keine geben, deswegen wollte ich weitermachen.
Ich kann aber eine geben.
Geben Sie.
Ich weiß nicht, was der Grund war, aber die nächste kommt am 28. Dezember und es treten an.
Sky Dumont.
Nein. Besser. Stefan Mross.
Mross. Ja.
Gegen Monheim Dior, Bülent Ceylan. Bülent Ceylan war doch auch schon mal bei Schlag den Star. Dreimal gefühlt.
Mir doch egal.
Stefan Mross. Gut. Alles klar. Also ich weiß nicht, warum es nicht angekündigt wurde. Vielleicht stand das Datum noch nicht oder stand die Paarung noch
da
nicht.
Da hat jemand einen Braten gerochen, der nicht da war. Das ist ja okay.
Deshalb ist er nur noch 15 Hörer. Ne?
Das ist jetzt gemein. Aber naja. Man kann immer nachfragen. Und das hat er getan, hat eine Antwort bekommen, alles ist cool.
Und er hat nicht mal vermutet, dass er eine bekommt.
Ja.
Das ist ja das Erstaunliche.
Mehr bekommen, als man erwartet hat. Ein guter Tag.
Ihr XXL-Restaurant.
Tatsächlich, der Tonfall war auch so ein bisschen vollendet, veredelter Spitzencafé. Ja. Dirk schreibt, Dirk aka Ziegelei. Moin, nun ist also Raab wieder auf den ESC-Zug aufgesprungen und sicherlich erhoffen sich nun viele den großen Wurf nach den letztjährigen ESC-Pleiten. Hat ja damals mit Lena geklappt. Damals. Sehr, sehr dramatische, sehr dramatischer Zahlenumbruch hier. Sein TV-Comeback wurde mit einem uninspirierten und unnötigen Boxkampf eingeläutet und mit einer TV-Sendung, die aus zwei alten Konzepten wie Frankensteins Monster zusammengenäht wurden. Und dieser Stefan Raab soll nun dem ESC-Vorentscheid frischen Wind verleihen. Ich habe da irgendwie Zweifel. Ich versuche es ein bisschen emotionaler zu gestalten.
Ja, ist gut.
Das werden nur aufgeblähte Sendungen mit KünstlerInnen und Bands, die genauso unbekannt sind wie die Jahre zuvor. Da muss ich kurz einhaken. Es geht ja jetzt auch nicht darum, jemanden Bekannten zum ESC zu schicken, sondern einfach jemand Gutes. Also Lena kannte ja auch niemand vorher. Also das war ja einfach neues Casting. Deswegen finde ich das eher gut. Mhm. Hauptsache, man fährt Quote und Werbegelder ein. Denn dann noch schnell die GewinnerInnen national vermarkten und mit Platz 16 beim eigentlichen ESC zufrieden sein. Erinnere mich noch gut daran, als man mit Lena den Titel verteidigen wollte und die Suche nach dem passenden Song von vorne bis hinten eine schamlose, aber leider auch clevere Promo für ihr Album war. Liebe Grüße, Dirk/Ziegelei. Ich verstehe die Emotionen, die da drin liegen, sehr gut, muss ich sagen. Aber ich bin ein bisschen entspannter. Also ich bin so, lass den Manns versuchen. Und es ist ja auch nicht so, dass jedes Mal, wenn Raab mitgemischt hat, es jedes Mal super toll und extrem krass war. Lena ist halt diese Ausnahme, ein Ausnahmephänomen gewesen und es gibt halt auch nicht einfach unendlich viele Ausnahmetalente und Charisma von Lena war halt unfassbar und ist bis heute immer noch was sie erfolgreich macht, glaube ich. Und man wird sehen, was man hier findet. Vielleicht ist Platz 16 auch okay. Also ich rate ja immer dazu, diesen Ehrgeiz abzulegen, was den ESC angeht. Eine gute Zeit haben. Als, das ist viel wichtiger. Als Gildo Horn damals da, aber der hat ja gut abgeschnitten tatsächlich. Der war, glaube ich, Top 10 irgendwo. Ich glaube 8 oder auch, sowas. Ja. Aber ganz ehrlich, der hätte der letzte Platz werden können. Das wäre mir, ich hätte es nicht verstanden, aber der Saal hat getobt. Es war sauwitzig. Der Song hat Spaß gemacht. Die Kuhglocken waren ein mega guter Gag. Also die Almschellen. Und das ist wichtiger. Es ist wichtiger, eine gute Zeit zu haben, eine schöne Show, die Stimmung irgendwie mitzunehmen. Und wenn das dann Platz 16 ist, aber alles andere stimmt, ist mir das völlig egal. Ist kein Wettbewerb. Wir kriegen nicht mehr Geld aus der EU, hoch da abschneiden. Also da hängt nichts dran. Es geht nur darum, einen schönen Tag zu haben.
Nee, ich glaube auch. Ich sehe das auch nicht so kritisch, weil Dirk, du hast natürlich recht, diese Suche nach dem Titel, das war nicht gut. Also das, um Jerry hier mal zu zitieren, das war wirklich so, ja, wir wissen, dass Lena hinfährt, aber der Song ist uns doch auch irgendwie egal, nimm halt irgendeinen. Das verstehe ich, aber wie Sie schon auch richtig gesagt haben, es geht ja hier um unbekannte Künstlerinnen und
Im
Künstler.
Im Idealfall, finde ich. Also man kann auch immer Bekanntes hinschicken,
genau,
aber das riecht immer wie so, wie wir möchten einfach nur eine gute Platzierung, weil die international eh schon ein Publikum haben.
Ja.
Und wenn die nicht gerade einfach sagen, wir haben von uns aus mega Bock und sonst will eh keiner, dann bin ich da eher dagegen. Ich bin immer dafür, jemand Neues zu finden.
Und dass man Quote und Werbegelder einstreichen will, ja, das ist halt, also zumindest der Teil bei RTL, ja, privates halt, Wirtschaftsunternehmen, ja. Dass es da um Geld geht, ist doch logisch, kann man keinem verübeln. Und ich glaube, wenn Stefan Raab wirklich gewinnt, sagen wir mal, aufs Podest zu kommen unter die ersten drei, wäre das unfassbar. Wenn er es wirklich schafft, Platz 1 zu belegen, macht er sich unsterblich. Und wenn er irgendwo zwischen Platz 4 und 10 abschneidet, ist das immer noch richtig, richtig gut. Und mir geht es um den Spaß.
Ja.
Also mir geht es um den Spaß, den er auch dabei hat und den Ehrgeiz. Mhm. Und dass man wieder so ein bisschen mehr mitfiebern kann bei dieser Auswahl.
Ja, ich glaube, das war auch mit eins der Probleme in den letzten Jahren. Egal, wer es produziert, einfach die Tatsache, dass man über Wochen und Monate so eine Reise gemacht hat mit potenziellen Kandidaten, mit dem Kandidaten dann selber, dass man so begleitend an die Hand genommen worden ist. Ich glaube nicht, ist das nachher nochmal passiert? Weil ich glaube, das war ein Teil der Faszination, unabhängig davon, wer das produziert.
Ich glaube, sie wollten immer, dass das passiert, aber nie so richtig.
Das ist, glaube ich, wirklich der Punkt. Das war das, was smart war, einfach die Konsequenz zu haben. Ey, und wenn da jetzt mal nicht so viele Leute hingucken, macht erstmal nichts. Nimm die Leute bei der Hand und sag, ey, guck mal, das sind die Leute. Und nur die ESC-Hardcore-Fans, und ich glaube, von denen sind auch viele dabei, die Raab nicht mögen, das ist auch völlig legitim, die sind ja bei diesen ganzen Vorentscheidungen, die gucken das alles und die Mikkel Robran, ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich seinen Nachnamen richtig ausgesprochen habe, es tut mir sehr leid, Mikkel, Autor und ehemals Mitglied bei Pete's Meet, sehr, sehr netter Mensch, macht einen ESC-Podcast und der hat zu mir gesagt, hey, ich habe auch am Anfang gedacht, ja, wie oft kann man da was erzählen, wir könnten das jede Woche machen und für sie und mich ist es so, ey, das passiert einmal im Jahr, da gibt es im Vorfeld ein bisschen Berichterstattung, das war's. Aber wenn man da drin ist, kann man sich jede Woche mit Neuigkeiten auseinandersetzen. Und wenn man nicht in dieser Bubble ist, nimmt man das alles eben so ein bisschen anders wahr. Und ich glaube, um den Mainstream abzuholen, muss man auch ein Format schaffen. Und das ist egal, ob das ein Raab macht oder wer auch immer sonst.
Ich bin
ziemlich froh, dass das jetzt wieder passieren wird.
Ich glaube, der NDR und die ARD, die haben sich das immer so ein bisschen selbst auf die Fahnen geschrieben, indem man ja gesagt hat, gut, die laufen ja bei allen jungen Wellen im Radio wochenlang hoch und runter und sind da zu Gast und hin und her. Ja, nett.
Aber nein, es gibt keinen festen Fixpunkt, wo man hingucken kann, das ist die Sendung. Und vor allen Dingen brauchen wir auch Bilder. Nichts gegen das Radio, überhaupt nicht. Wir lieben Radio, auch wenn wir es ja nicht so oft besprechen. Aber man braucht eine Fernsehsendung, wenn das Finale eine Fernsehsendung ist. Das ist, so einfach ist es leider. Nochmal weitermachen?
Gerne. Das geht auch ganz schnell. Markus hat noch den letzten Kommentar. Er verlinkt hier auch nochmal das Interview mit der CEO von Sport1 oder Atune Media dementsprechend. Und schreibt hier auch noch, da ist die Rede von Dating-Shows für die Daytime. Eine sehr komische Dschungelshow namens Tempting Fortune. Und der Erwähnung, dass ihre anderen Sender 18% oder 40% Marktanteil holen, was Sport1 im Leben nicht tun wird. Oder sie noch viele erfolgreiche Formate haben, die Sport1 ausstrahlen wird. Sport1 soll ein Sender für die ganze Familie werden. Irgendwie erinnert mich das an TM3 oder das Vierte. ja, eher das vierte so ein bisschen. Mhm. Deshalb, ich bleibe skeptisch, haben wir ja schon gesagt. Und ob das der Markt in Deutschland hergibt, wird sich zeigen.
Wir bleiben einfach dankbar dafür, dass überhaupt mal Antworten da sind und man nicht den chaotischen Eindruck hat.
Ja.
Und wir gucken weiter drauf, weil es halt so doof das klingt, auch wenn keiner den Sender einschaltet, es bleibt die interessanteste Geschichte im Mediendeutschland gerade. Und wir haben noch einen Kommentar zu einer alten Folge, den haben Sie jetzt gerade nicht auf dem Schirm, weil Sie im Frontend sind. Mhm. Und jetzt habe ich auf Bearbeiten geklickt, aber das ist ja nicht so schlimm, geschrieben hat, wo steht es, das ist immer so schlimm, wenn man irgendwo draufträgt, außer ich glaube, es ist Christian. Christian hat geschrieben, ich habe jetzt aus Versehen mal eine halbe Folge Exatlon geschaut. Deswegen wollte ich es vorlesen, der Satz ist schon Premium. Es war schrecklich.
Ja.
Wie Schulsport. Es passiert einfach 20 Mal dasselbe und alle sind vollkommen überdreht. Ich finde es jetzt schon Premium.
Mir nie passiert im Schulsport.
Mir auch nicht. Also vor allem, es überdreht nicht. Ich verstehe, warum die Quote nicht messbar ist. Der Schnitt der Sendung. Und hier würden wir jetzt Werbung zeigen, wenn wir welche hätten. Gut.
Ja, gut.
Danke für die Kurzkritik. Auch wenn, ich meine, wir haben es ja nicht produziert, aber klingt jetzt nicht so Premium. Sind wir ehrlich?
Nee, ich habe da auch irgendwann mal so 5 Minuten mal reingeguckt durch Zufall, als ich rumgesappt habe. Aber bin da auch ratlos weitergegangen, virtuell.
Ja.
Herr Hammes, ich habe hier auf meinem Rechner keinen Zugriff auf die Spenden. Das vertagen wir auf die nächste Folge.
Okay.
Weil kein Passwort hier.
Dann kann ich an der Stelle auch sagen, Matthias ist bei Patreon neu dabei. So, das können coole wir machen. Sache. Hallo Matthias, herzlich willkommen.
Hallo.
Wir sind froh, dass du da bist. So, und damit machen wir weiter. Hey.
Juhu. Yeah, toll. Ihr Peter Urban.
Ich war im Kino.
Oh.
Das passiert ja nicht mehr so häufig. Leider. Das versuche ich jetzt auch gerade zu ändern.
Aktiv. Wie war es? Hat sich was geändert am Kino gehen? Immer noch genauso nervig?
Na, man muss jetzt mit dem Rücken zur Leinwand sitzen und alles auf Latein. Irgendwie war komisch.
Oh, das ist neu, ja.
ich habe einen Film gesehen, den nicht viele auf dem Schirm haben werden. Den ich aber wirklich gut empfehlen kann, aber nicht jedem. Ich habe hier, glaube ich, dieses Jahr auch oder letztes Jahr über Beau Is Afraid geredet, ein sehr krass intensiver Film von Ari Aster. Und das ist der Film, mit dem ich es am ehesten vergleichen kann. Es handelt sich um A Different Man, Hauptrolle Sebastian Stan. Und wenn ihr gedacht habt, Sebastian Stan, der Winter Soldier gespielt hat in dem Marvel-Film und dieses Jahr Donald Trump gespielt hat im Kino, in The Apprentice, der war ja nie so schlecht zu erkennen wie in The Apprentice, was er wirklich gut gemacht haben soll. Also ich habe nur Ausschnitte gesehen und war wirklich gut. In A Different Man sieht er völlig anders aus, weil er... Ich
wäre froh, das wäre alles Fiktion.
Ja, zumindest so grob die erste Hälfte des Films. So viel kann ich auch mit Spoilerwarnung noch sagen. Denn er spielt jemanden mit einem, ich glaube, es ist ein Gendefekt, der dazu führt, dass man sehr viele Tumore auch im Gesicht entwickeln kann. Und sieht völlig deformiert aus, trägt eben so eine, ich nehme an, Latexmaske. Diese Krankheit gibt es wirklich, also diesen Gendefekt. Und ein anderer Schauspieler, der das hat, der wirklich so ein sehr krasses Gesicht hat, wo man als Kind dann erstmal erschrickt, spielt auch mit, spielt eine der Hauptrollen tatsächlich. Mhm. Und es ist eine schwarze Komödie. Also es ist nicht so, dass man es jetzt irgendwie eine Doku ist, um die Krankheit zu illustrieren oder sonst was. Es ist natürlich auch ein Thema des Films. Wie geht man damit um? Castet man solche Leute? Und der Film hat halt derben Humor drin, ist ein bisschen düster, befremdlich, aber manchmal auch komplett albern und sehr künstlerisch. Also man merkt das allein schon daran, dass eigentlich alles, was im Film passiert, wird nochmal auf einer anderen Ebene durch einen Film, der im Hintergrund läuft, ein Theaterstück, was inszeniert wird im Laufe des Films, nochmal doppelt thematisiert. Also alle Handlungen werden nochmal irgendwie gespiegelt, alle Fragen werden nochmal gespiegelt, manchmal auch nur in so einem Fernsehausschnitt, der im Hintergrund läuft. Das ist schon ganz schön gemacht, er ist schön gedreht, Schauspieler sind auch wirklich gut. Ich glaube, ein Durchschnittspublikum ist da an ein, zwei Stellen so ein bisschen alleingelassen und weiß, ist das jetzt eine Verlachkomödie? Aber dafür ist es ja irgendwie zu ernst. Das ist jetzt ein richtig dummer Gag, aber der schockiert mich jetzt auch so ein bisschen. Da ist so ein Wechselgebart der Gefühle drin. Aber mir hat der natürlich sehr gut gefallen, weil ich so absurde Filme auch mag. Aber nehmt es folgendermaßen auf. Wenn ihr seht, euer Kino, vielleicht eher ein Altstadtkino, vielleicht so ein Arthouse-Kino zeigt A Different Man und ihr wisst, so ein bisschen absurde, anspruchsvollere Filme sind was für euch, dann geht rein. wenn ihr eher Mainstream-Publikum seid, ich kann ihn trotzdem empfehlen, aber seid halt darauf vorbereitet, dass das eure Sehgewohnheiten ziemlich unterlaufen wird an ein, zwei Stellen.
Aber da ist es ja immer ganz interessant, wenn sie schon im Kino mit anderen Menschen sitzen, wie haben die reagiert? Ist das am Anfang dann Zurückhaltung und wurde das dann lockerer oder mussten sie nicht mit ihren Emotionen umzugehen?
Weil, also ich glaube, die konnten schon mit ihren Emotionen umgehen, weil da ist jetzt keiner aufgestanden und schreiend rausgelaufen. Gut. Aber man hat schon gemerkt, dass man sich so ein bisschen zurücknimmt und an einigen Stellen vielleicht auch man sich nicht traut zu lachen. Was ja voll okay ist. Man denkt, darf ich darüber lachen? Ist ja
Wer lacht als erstes? Nee, lacht man genau. Mit.
Ein paar andere Gags sind natürlich komplett gezündet, weil sie einfach zu gut waren. Es gibt auch ein, zwei Stellen, die sind eklig. Also so ein bisschen, gibt ja auch, also das ist es nicht, aber es gibt ja viele Menschen, die ekeln sich davon, was mit Augen gezeigt wird im Kino. Wenn irgendwie da ein Finger im Auge ist oder da ist irgendwie Dreck oder so Wunden offene, so eine Szene gibt es drin, da kann man einfach weggucken. Die dauert ein bisschen länger, als sie müsste. Das ist schon auch Absicht, um die Leute ein bisschen zu ekeln, glaube ich. Aber ansonsten habe ich halt am Ende gemerkt, Abspann lief. Und dann haben ein paar angefangen darüber zu diskutieren, wie das mit dem Plot jetzt so zusammenstellt. Und ich dachte mir nur so, ja, da gehen sie mit den falschen Instrumenten an den Film ran. Also da waren durchaus Momente, wo man das Gefühl hatte, die wollten dann wissen, aber warum hat er nicht XYZ gemacht? Das ist ja nicht logisch. So, falsche Art von Film, um darüber zu diskutieren tatsächlich. Dafür ist der Film funktioniert auf einer anderen Ebene. Und da müsste ich jetzt zu sehr spoilern und ins Detail gehen, um das genau zu analysieren. Aber drauf einlassen lohnt sich bei dem Film. Und traut euch zu lachen, der ist dafür gedacht. Und alle Fragestellungen, die ihr euch moralischerweise stellt, werden auch darin thematisiert, nicht zwingend beantwortet. Aber ihr könnt danach sehr lange darüber nachdenken. Und das ist immer schön, wenn man einen unterhaltsamen Film hat, wo man danach noch was davon hat. Deswegen, ganz toller Film, läuft am 5. Dezember erst an. Mhm. Aber ihr könnt ja dann schon mal bei euren Kinos nachfragen, ob er kommen wird. Wenn das so ein kleines Kino ist, ist das ja immer sehr schnell geklärt.
Auch schon mal reinsetzen bis zum 5.
Dezember. Einfach mal warten, alle Filme mitnehmen, die bis dahin kommen. Ja. Da freut sich die Kinokasse. Meine Empfehlung hatte, aber ihr seid auch gewarnt, dass das jetzt kein leichtes Stück ist. Ich weiß gar nicht, was die Jugendfreigabe ist. In den USA ist es R, aber die sagen ja auch einfach dreimal Fuck und dann bist du ja auch schon da. Genießt das Ding, schreibt gerne, wenn ihr geguckt habt, wie ihr ihn fandet. Wie gesagt, mein Daumen nach oben hat das Ding. Schöner Film.
Gut, so. Ja, haben es mal im Kino.
Ja. Dann gucken wir noch in die Charts rein, auf Platz 5. Es handelt sich um die Charts vom 14. bis zum 17. November 2024, also das letzte Wochenende. Auf Platz 5 haben wir Nico, Reise zu den Polarlichtern. Auf der 4, Venom, The Last Dance. Auf der 3, Alter weißer Mann. Auf der 2, Red One, Alarmstufe Weihnachten. Den hatte ich bisher einfach ignoriert. Also dieser Weihnachtsfilm mit Chris Evans, The Rock und wer spielt, ich habe vergessen, wer. Also ich kann Ihnen den Schauspielernamen gerade nicht mehr sagen, aber der Weihnachtsmann wird gespielt von Parker, dem Schauspieler. Ah. Ihr persönlicher Freund. Und das sind ja alles Leute, die ich prinzipiell gerne auf der Leinwand sehe. Der Weihnachtsmann wird entführt und The Rock und Chris Evans müssen den irgendwie zurückholen. Ist alles so auf Actionfilm inszeniert, was ich von den Trailern her gesehen habe. Das könnte zumindest Spaß machen. Habe bisher aber jetzt nicht einmal was Positives über den Film gehört.
Jetzt denke ich auch die ganze Zeit über den Namen. Ne?
Soll ich nachschauen für Sie?
Nee,
erzähl J.K. Sie. Simmons, glaube
ja,
ich.
Ja, genau, doch. Klingt ja sehr richtig. Ja,
das Problem ist, er spielt ja J. Jonah Jameson in den Spider-Man-Filmen. Und deswegen denke ich immer, J.K. Simmons ist doch, der Name der Figur, weil es so nah dran ist. Aber der ist es. Und wie gesagt, Cast finde ich Premium. Also ich mag die alle. The Rock ist natürlich jetzt kein Oscar-Schauspieler, aber in dem, was er tut, nämlich The Rock sein, ist er natürlich auch unterhaltsam und glaubwürdig.
Auch einfach mal The Rock sein.
Auch einfach mal The Rock sein. Lasst das auch mal zu in euch. Genau, aber der ist auf der 2 und auf der 1 ist Gladiator 2, was mich jetzt nicht überrascht. Wie stehen Sie zu Gladiator 1 und jetzt potenziell 2?
Nie gesehen.
Nie gesehen, alles klar. Das macht ja nichts.
Also aber alles, was ich in irgendeiner Form auf sozialen Netzwerken davon mitbekommen habe oder in irgendwelchen YouTube-Thumbnails, katastrophal.
Tatsächlich?
Ja.
Also man darf die natürlich beide nicht als Historienfilme sehen, obwohl sie natürlich historisch angehaucht sind. Das muss man vorweg sagen, das hat natürlich nichts damit zu tun, dass das wirklich so passiert wäre, auch nicht mal im Ansatz. Hier geht es nur um Spektakel und Action und bombastisches Kino.
Ich weiß auch nicht mehr, wer es gepostet hat und geschrieben hat oder wo ich es gehört habe. Mir ist aber der Satz zu Gladiator 2 hängen geblieben. Die dachten, die machen einfach den ersten nochmal. Das ist der Satz, der sich irgendwie bei mir festgebrannt hat. Das als Rezension. Hat mir gereicht persönlich.
Are you not entertained? Ich müsste den ersten nochmal gucken. Ich war damals jetzt nicht so der Mega-Fan, das weiß ich noch. Aber ich habe auch kein Problem damit, wenn man eine Formel, die mal funktioniert hat, nochmal wiederholt. Aber ich habe ihn nicht gesehen, deswegen war aber irgendwie klar, dass er in dem Kontext, was gerade in den Charts ist, auf der 1 landet. Die Leute wollen ja auch ein bombastisches Kinoerlebnis, egal wie gut es dann am Ende des Tages ist. In der ersten Woche hat das natürlich, war es ein Neuanstieg, ich muss gerade nochmal nachschauen. Habe ich schon zugemacht, aber maximal 2. Woche. Mhm. Nun gut, gucken wir kurz auf die Starttermine. Konklave läuft diese Woche noch an. Geht wahrscheinlich um die Wahl eines neuen Papstes. Soll tatsächlich sehr gut sein. Solche Vatikanintrigen können ja auch immer sehr spannend inszeniert werden. Ich bin gerade hin und her gerissen, ob ich Bock habe, das zu sehen, aber kann schon sein, dass ich in der nächsten Folge darüber reden kann. Ansonsten Weihnachten der Tiere, ja. Kinderfilme, Weihnachtsfilme laufen jetzt natürlich am laufenden Band an. Der Blick von Herrn Körber.
Ich habe versucht, gerade die Referenz zusammenzubekommen.
Nee, es war einfach nur, weil ich gedacht habe, das ist eine sehr, sehr billige Wortwahl gerade. Deswegen fand ich das selber nicht so toll. Haben Sie irgendwas geguckt? Muss ja nicht Kino sein, kann auch Heimkino sein, kann auch ein Reel sein auf Instagram, keine Ahnung.
Nein.
Sie sind ein bisschen wie Jerry, nur noch kürzer. Ne?
Noch, klar, die kompakten Infos.
Das ist sehr kompakte Info. Herr Körber hat nichts
geguckt. Nee, also nichts, worüber ich, glaube ich, berichten kann.
Ist ja auch völlig egal. Ich scrolle mal ganz kurz über das neue Angebot, was diese Woche reinkam. Und ich hatte vorher was gesehen. Hier, Wow. Ich wusste gar nicht, dass das irgendwo gestreamt wird in Deutschland, ganz normal. Bob Ross, The Joy of Painting. 2 neue Folgen der Staffel 11. Also man kann vermutlich sehr viel Bob Ross gucken auf Wow. Vielleicht auch auf anderen Anbietern, da müsste ich jetzt nachschauen. Finde ich aber spannend, dass das einfach geht. Ich dachte wirklich, das wäre so ein Ding, was früher nur in den dritten Programmen bei uns nachts gelaufen ist.
Irgendjemand hat es mal gerippt und auf YouTube hochgeladen.
Ja, also das ist eher so die Quelle. Wenn ich Bob Ross gucken wollen würde, würde ich auf YouTube googeln.
Ja.
Und ganz früher weiß ich, dass ich wie heute Bernd das Brot die Nachtschleife irgendwann bei Dreisat oder sowas oder ORF auch nachts um 4 mal vom Fernseher so, wow, der Mann mit dem Mini-Pli malt ein Gebirge, das ist ja toll. Für nachts halt super, wenn man eh fast am Einschlafen ist.
Achso, Sie meinen Bob Ross, ich dachte Bernd das Brot.
Also heute würde ich, finde ich immer Bernd das Brot, wenn ich nachts
Mini-Pli.
Bernd das Brot hat kein Mini-Pli, nein.
Also vielleicht in einigen Rollen.
Also es wäre vielleicht mal was wert, also Herr Krappweis, wenn Sie zuhören, vielleicht auch einfach mal Bernd das Brot mit Haaren. Ich bin dann doch wieder dagegen, wenn ich es mir vorstelle. RTL, oder ich glaube in dem Fall ist es RTL Plus, wenn ich mich nicht irre, es geht ja um Streaming, springt auf den Trend auf, dieser schlechten Weihnachtsfilme, von denen ich Ihnen seit 2-3 Jahren berichte, hat auch einige im Angebot hier. Christmas on Ice, das kann man fast nicht lesen, wer hat denn dieses Cover gestaltet? Ein Weihnachtspulli zum Verlieben. Das kann doch nicht ernst sein. Doch, es heißt wirklich ein Weihnachtspulli zum Verlieben.
Möglich.
Die Schrift ist halt so schlecht, dass sie im Hintergrund übergeht. Viel Lärm um Weihnachten. Was haben wir noch? Christmas Shopping in London. Das ist doch kein Film. Das ist irgendwas, was man tut. Ah, es gibt noch einen Untertitel.
Guido Maria Kretschmer, oder?
Untertitel. Liebe ist mehr als ein Geschenk. Hier, dann was haben wir hier? Liebe auf dem Weihnachtspier. Also der Pier am Hafen. Ne? Ich glaube, da ist schon einiges dabei.
Sind das vielleicht Schläferz-Veröffentlichungen? Das ist ja alles nicht auszuschließen.
Ich glaube, diese Hallmark-Weihnachtsfilme und ihre Möchtegern-Kopien, das könnte Schläferz wirklich kaputt machen. Also im Sinne von das Format könnte daran scheitern. Das ist schlimm. Das ist für mich schon schlimm. Dann läuft die neue Dune-Serie an, also im gleichen Universum wie die von Herrn Villeneuve inszenierten Kinofilme aus den letzten Jahren. Dune Prophecy spielt, glaube ich, 500 Jahre vor den Kinofilmen. Leider wird anscheinend in der Serie nicht erklärt, warum die Technologie sich in den 500 Jahren sich in keinster Weise verändert hat anscheinend. man kann das innerhalb des Universums recht gut begründen, gerade in Bezug auf die Buchvorlage, aber vielleicht sollte man das auch mal für die Zuschauer irgendwie etablieren.
Nein.
Nein, zu viel Arbeit.
Wo kommen wir da hin?
Das machen wir nicht. Naja, ja, ansonsten, das Übliche läuft natürlich auch weiterhin. Mir fällt sonst nichts Tolles auf. Aber vielleicht als Streaming-News im Hintergrund, ich habe selber es nicht konsumiert, hatte es auch nicht vor, aber es gab ja diesen absurden Kampf zwischen das ist Jake Paul und Mike Tyson.
Bei Netflix.
Genau. Mhm. Und da ist ja anscheinend der Server irgendwie zusammengebrochen und alle waren unzufrieden mit dem Kampf. Also, wenn ihr dazu Erfahrung habt, falls ihr euch das angucken wollt, teilt es uns gerne mit, denn für uns beide, wir würden uns eh random keinen Boxkampf angucken, wenn es nicht Stefan Raab ist. Und selbst den haben wir nicht genossen. Wie niemand, glaube ich. Aber das hier war ja noch ein viel größerer Showkampf von mehr oder minder unsympathischen Menschen. Sagen wir mal so. Und vielleicht hat jemand von euch das irgendwie versucht zu genießen. Da würde es mich wirklich interessieren, wie sich das für euch dargestellt hat. Und jetzt sind wir in einem sehr, sehr kurzen Bereich.
Die Star Wars News der Woche.
Wunderbar. Das hätte ich gerne als GIF, wie der Körper mich gerade angeguckt hat. Ja,
ja, den mache ich immer.
Star Wars Visions ist eine Animationsserie, die bisher zwei Staffeln hatte und auf Disney Plus gelaufen ist. In der Hauptsache in einem Anime-Stil gehalten. Die dritte Staffel ist jetzt bestätigt und wird nächstes Jahr kommen. 9 unterschiedliche Animationsstudios werden daran teilhaben. Ist eine kleine Anthologie von Kurzgeschichten, die Mythologie von Star Wars durch einzigartige kulturelle Linsen, ich habe es jetzt 1:1 übersetzt, deswegen klingt das so falsch, man denkt dann eher an Linsensuppe, aber Perspektiven quasi erzählen sollen und zelebrieren sollen. Das ist die ganze Star Wars News, sonst hätte ich nicht die Pressemitteilung fast 1:1 übersetzt. Das war's. Ansonsten habe ich eigentlich nur Mumpitz gelesen. Max Snyder würde mich korrigieren, aber selbst er hat ja keinerlei Star Wars News in die Kommentare gepackt.
Ich habe noch irgendwo einen Kommentar gelesen. Ich glaube, er ging auch direkt an uns.
Das liebe ich jetzt schon.
Ja.
Mark Hamill ist jetzt auf Sky.
Nee, gute Neuigkeiten für mich, dass Disney irgendeinen Star Wars Film jetzt abgekündigt hat, der 26 oder 27 kommen sollte. Habe ich das richtig in Erinnerung? Gibt es da Infos? Habe ich das geträumt? Ist es Wunschvorstellung? Ich weiß es nicht.
Aber Sie kennen ja meine Kommentare zu angekündigten Star Wars Filmen. Also es ist immer in der Schwebe und bis da nicht ein Trailer da ist, glaube ich gar nichts.
Bis die Rocket Beans nicht drauf reagieren.
Ist es nichts Echtes. Und das gilt für alles. Ja, also wenn die Rocket Beans noch nicht drauf kommentiert haben, gibt's das gar nicht.
Gut, haben wir das auch festgehalten.
Grüße nach Hamburg an der Stelle.
Lieben Gruß.
Quotentipp.
Wir haben Fußball getippt und zwar die UEFA.
Ich glaube, ich habe vergessen zu tippen, oder? Schmutzanzeiger.de.
Ja.
Gut.
Die UEFA Nations League haben wir getippt. Die lief gestern, also ganz frisch ausgewertet, am 19. November. Das Spiel Ungarn gegen Deutschland im ZDF.
Das zweite deutsche Fernsehen. Herr Körber hat getippt.
Ja, ich sagte 31,6%. Ist natürlich, also das ist so ein brutal schwieriger Tipp, finde ich. Deshalb jetzt schon mal sehr viel Komplimente an alle, die in den
Sie sind aber Charts auch sind. Recht nah dran, jetzt mal grundsätzlich.
Ja, habe aber trotzdem natürlich 0 Punkte und Platz 15.
Ja, aber ich hätte wahrscheinlich sowas getippt wie entweder, keine Ahnung, 10% oder ja, ist ja Fußball 80%. Also ich hätte mich ja wirklich überhaupt nicht drauf einlassen können, weil ich das auch schlecht recherchieren kann in dem Fall. Aber mit, was waren es, um die 30% lagen sie recht nah dran, denn es waren 35,3%, was ein schönes Ergebnis ist, egal für welchen Sender. Und natürlich haben unsere HörerInnen besser getippt. Auf Platz 3 haben wir
die Quote, wo Sport 1 hin will.
das ist unser erklärtes Ziel.
Mit Exatlon.
Ja. Auf der 3 haben wir Mehlmühle mit 33,9% und 3 Punkten.
Liebe Grüße. Dann haben wir noch auf Platz 2 Kurt C. Hose.
5 Punkte für 34,2% und auf der 1
Angae oder Angae oder wie auch immer.
Angel.
Oder Angel. Angel.
Alles denkbar.
Alles denkbar mit 34,9. Platz 1 verdient.
8 Punkte dafür.
War kein leichter Tipp. Also man kann natürlich immer ungefähr sagen, okay, deutsche Nationalmannschaft, ZDF oder ARD macht immer irgendwas über 25, 30. Aber hätte auch 40 sein können, hätte auch 29 sein können, da war viel möglich. Von daher herzlichen Glückwunsch. Und in dieser Woche tippen wir natürlich weiter. Ganz Deutschland ist zu plakatiert aktuell damit. Ja, mit TV Total, aber mit Gast. So heißt die Sendung.
TV Total, aber mit Gast. Mit Gast.
Das vollendet, ja, veredelte Spitzensendung. Läuft er jetzt zweimal die Woche und das ist dieser Montag, der jetzt auch läuft. Ab dem 25. geht's los, also jetzt kommenden Montag, 20.15 Uhr. Auf Pro7.
Schwierig, tatsächlich. Aber das kann man wenigstens grob recherchieren.
Theoretisch ja.
Praktisch auch, ob es funktioniert.
Unmöglich.
Ja, praktisch unmöglich, weil es die Sendung so noch nie gab. Mit Gast, wie kommt man auf sowas?
Verrückt.
Brillant.
Ja. Also, wenn ihr mitmachen wollt, titelschmutzanzeiger.de, das ist die Adresse. Da könnt ihr euch einloggen, am besten einen Account anlegen, wenn ihr euch nicht mit Twitter einloggen wollt. Dann seid ihr auf der sichersten Seite, wenn es euch geht wie uns und ihr überlegt, wie lange ihr da überhaupt noch seid. Ne?
Ach ja.
Gut, Herr Hammes, jetzt bin ich gespannt, weil ich gar kein Zeitgefühl habe. Ich habe nicht auf die Uhr geguckt. Und wie viel haben wir?
Wollen Sie mal schätzen, sind in Zahlen doch sonst so gut.
Ich habe 84 Minuten.
Das wäre ja weniger als 90.
Mhm. Ich habe also das Gefühl, wir sind wirklich unter unseren eineinhalb Stunden.
Stunde 46.
Krass.
Ja.
Hätte ich nicht gedacht.
Ich schon. Also ich messe es in dem Fall aber einfach an meinem Hintern und an der Uhr, auf die ich gucke. Also mein Popo tut ein bisschen weh und dann weiß ich schon, ja.
War eine harte Nacht.
Gut. Das kann man auf viele Arten interpretieren. Deswegen nehme ich Ihnen das überhaupt nicht übel. Sie wissen ja nicht, wie meine Ernährung aussieht.
So, da haben wir noch mal schöne Bilder gesetzt. Mit denen lassen wir euch jetzt alleine.
Bilder in Köpfen.
Und
dauernd dem Podcast.
Lassen wir, kennt keiner mehr wirklich. Late Aldine, was macht
ich eigentlich? Ich habe den Text verändert und die Melodie, damit niemand den Bezug herstellt außer Ihnen.
Ja, das natürlich. Und es kennt sonst niemand. Obwohl, ich kenne auch eine schrecklich nette Familie.
Eben.
Insider.
Grüße nach Unterankten.
Wahrscheinlich in den Nebel. Kommentiert Late Aldine nächste Woche, was er gerade macht.
Grüße.
Ja, liebe Grüße.
Ja. Hey,
warum nicht? Vielleicht zum ESC.
Ja. Das war die Medien-Coup 478. Jo. Das war Herr Körber.
Hallo, das war Herr Hammes.
Ja, tschüss.
Tschüss.